Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 123. Diese Woche nur mit Nils und Nick und ohne Gast. Und wir haben heute wieder über viele Themen gesprochen. Nils hat wieder ein paar Themen aus seinem Coaching-Business mitgebracht, weil, Leute, anscheinend seid ihr alle krank noch da draußen, ihr Athleten. Wir haben über Stratis Bahntest gesprochen, über den, bei dem ich gestern mit dabei sein durfte mit der Kamera. Und dann sind wir so von Thema zu Thema. Am Ende sind wir ungewollt nochmal in die Doping-Richtung abgegriffen, weil es dann doch nochmal ein paar Themen gab, über die wir anscheinend sprechen mussten. Wir hatten da noch ein bisschen Redebedarf, kann man sagen, Nils. Und so ein bisschen, ja, hier links und rechts kleine Trainingstipps waren immer dabei. Und am Ende habe ich noch eine Rüge bekommen, dass ich nicht so oft von meinem Trainingsplan abweichen darf. Aber naja, das kenne ich ja schon.
Freie Auslegungssache. Und wir haben ganz wichtig über den Frühlingsbeginn gesprochen. Das war eigentlich nämlich auch so der Hauptaufhänger. Und die Schwierigkeit der Klamottenwahl im Frühjahr, fahre ich nackt durch die Gegend oder ziehe ich mir noch Thermobekleidung an? Das war halt auch ein ganz wichtiges Topic. Damit hat es, glaube ich, begonnen und auch geendet. Da hat sich der Kreis geschlossen quasi. Deswegen nicht mehr lange quatschen, rein in den Chat und dann, rein in die Werbung und dann rein in den Chat. Das war's.
Jetzt hast du's. Ich wollte einfach abwarten, wie lange du brauchst, bis du es checkst.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da ist schon wieder das Lachen auf dem Gesicht, weil ich gesagt habe, Nicky Boy, du bist die Trainingsschlampe von Strati. Und wie war die Antwort?
Nee, eher meine, habe ich gesagt.
Oh, die ersten Frühlingstage stehen an. Ich habe gesehen, du hast Karneval gefeiert. Haben wir auch schon drüber gesprochen vorgestern. Was für uns ja so völlig absurd ist, weil das halt einfach wirklich, das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube im Münsterland, da wird tatsächlich, Fasching gefeiert, aber alles so nördlich ist es halt einfach nicht präsent.
Nee, Karneval wird da gefeiert.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen Karneval und Fasching? Ist alles das Gleiche?
Ja, das ist dann einfach, wie es genannt wird in den verschiedenen Regionen. Ich würde jetzt einfach auch da raten, das Fass nicht aufzumachen, weil je nachdem, wo die Leute herkommen hier, kannst du da nur verlieren. So, und bei dem einen sagt man Fasching, beim anderen sagt man Karneval und dann sagt man beim einen Hilau und beim anderen Alaf. Also ist
wie Teilchen und Stückchen.
Ja, da lagst du ja übrigens auch falsch.
Deswegen sage ich das ja, genau.
Ja. Also, das ist genau das Gleiche. Das sind so regionale Sachen, die da so tief drin sind in den Gebräuchen, in den Köpfen der Leute, dass man... Das sollte man einfach so lassen. Das darf man einfach nicht bewerten. Sobald man das Fass aufmacht, jetzt ist das wie Politik. Das ist das Gleiche.
Oh,
da
ja.
Ist, da kannst du nur, du kannst verlieren, egal was du sagst. Ja. Ich kann höchstens sagen, hier im Rheinland sagst du Alaf und da bleibe ich bei und das ist lokal begründet hier. Aber wo ich herkomme, das ist ja auch das Witzige, aus dem Münsterland, da sagt man tatsächlich Helau. Das heißt so, ich habe als Kind immer Helau gerufen und muss jetzt Alaf rufen. Also daher bin ich da so sensibilisiert auf die Thematik und ja, tatsächlich ist hier im Dorf der Karnevalszug vor der Tür bei uns hergelaufen und dementsprechend haben wir dann hier bei uns zu Hause Karneval gefeiert und das alte Ingo-Kostüm von der Kinotour ist dann wieder aus der Mottenkiste gepackt worden und das ist so geil. Tom hat ja das Foto gepostet, ich habe es reshared. Ich habe lange nicht mehr so viele Nachrichten auf eine Story bekommen, also so viele DMs, die in zwei Lager geteilt waren, muss ich sagen. Einmal war es Ingo is back oder ey, Ingo wird hier missbraucht zum Karneval feiern, so, der hat doch seine Rente verdient. So, also und das zweite Lager war nicht auf Ingo bezogen, sondern war Staggi, was soll das? Wo ist das AG1-Kostüm? Wo ist der Shaker oder das Travel Pack und wo ist Nils?
Ja, das ist ja. Also, dann steht auf jeden Fall schon mal klar, wenn ich dieser Sause irgendwann mal beiwohne, gehe ich als Travel Pack, du gehst als Shaker.
Wir müssen Lisa noch schreiben, wir brauchen diese AG1-Kostüme. Das ist. Ja.
Unbedingt. Wobei du hast ja dann eh zu mir gesagt, ich soll lieber am 11.11. kommen. Da geht's noch mehr ab, oder?
11.11. oder Weiberfastnacht. Das ist hier so das, wo, glaube ich, am meisten. Meistens der Punk abgeht,
Das ist jetzt so der Ausklang. Das ist jetzt quasi sind so die letzten.
Ja, Rosenmontag ist ja der ganz große, sind überall die ganz großen Umzüge, ne, die Hauptdinger. Ja. Das ist dann halt für Kids geil und so, ne, weil dann stehst du da an der Straße, die schmeißen ohne Ende Kamelle und du hast nach 5 Wagen dein YouTube-Beutel komplett voll mit Schokolade, Chips, Haribo, Popcorn und sonst was. Und dann steht das da rum und du fängst immer an, diese kleinen Tütchen aufzureißen und dir nur noch das Zeug reinzudrücken. Und dann geht's bis Mittwoch. Da ist die Nubbelverbrennung. Und dann ist Feierabend.
Was ist die Nubbelverbrennung?
Die Nubbelverbrennung ist vor den Kneipen, wo dann ja immer die Karnevalspartys und so sind, hängt so eine Puppe. Und das ist der Nubbel. Der wird dann abgenommen. Die werden dann alle auch so. Es gibt immer verschiedene Standorte in der Stadt, wie auf der Zülpicher Straße oder an verschiedenen Plätzen. Werden dann so Käfige aufgestellt, da werden die alle reingepackt und dann werden die verbrannt. Und dann sind alle Sünden, die an Karneval begangen wurden, sind dann damit vergeben.
Oh, herrlich. Alter, das ist ja... Oh, ja. Gut, jetzt wird es gleich wieder gesellschaftlich oder politisch. Ich halt lieber meinen Mund. So, da schließt sich also der Kreis. So einfach ist das.
So Alter, einfach ist Schwede. Das im Kölner Karneval. Das weiß ich sogar gar nicht. Können mal Leute in die Kommis schreiben, wie das in anderen Städten ist, weil... Das weiß ich. Also Münsterland kannte ich das nicht. Das war so ein neuer Brauch, den ich gelernt habe, als ich nach Köln gezogen bin.
Das klingt mir auch sehr nach Kölner Mentalität. Einfach rein da den Knecht einmal verbrennen und dann sind die ganzen letzten 2 Wochen wieder geresettet und zurück auf null das Ganze. Herrlich. Aber ist eigentlich vom Prinzip her finde ich das ganz cool.
Ja. Das ist dann so nach dem Motto, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.
Genau. Und Johann ist dann schön aus Malle eingeflogen oder hat wahrscheinlich ein paar Wochenenden eh schon gemacht und hat dann gedacht, nee, zum Karneval bleibe ich noch.
Ja, da hat sie ihn zurückgezogen. Da hat Köln gerufen, Johann.
Und morgen um 10 geht's dann los, ein schönes Kölsch und dann Oder noch früher.
Und dann ja, das liegt dann immer dran, wann du dich triffst, ne? Wann es los. Wir haben uns jetzt hier um 12 getroffen, ganz entspannt, am Rosenmontag. Es liegt dann immer, wenn der Zug ist und so, aber so dieses, also ich sag mal, dieses klassische, ist ja der Auftakt der Saison, ist ja der 11.11. und da triffst du dich natürlich um 11.11 Uhr
ja,
zum Frühstück mit Mettbrötchen und Kölsch oder Sektchen und dann geht es los. Und dann, solange du kannst, Nils. Herrlich. Solange du kannst.
Bis der Knecht in den Käfig kommt und verbrannt wird.
Ja, das dann am 11.11. nicht so. Da musst
nee,
du dann,
das ist ja am Ende dann, da, denke ich.
Genau.
Aber was vom 11.11. bis zur Knechtverbrennung passiert, das ist dann...
So genaue Fragen habe ich da noch nie gestellt, muss ich sagen. Also ich hatte immer so, irgendwer hat mir das mal erklärt und das war, glaube ich, so auf diese Karnevalswoche bezogen, Weiberfastnacht bis Aschermittwoch, also Donnerstag bis Mittwoch quasi dann. Mhm. Weiß ich nicht, was da mit dem 11.11. ist, Nils.
Das wäre auch ganz schön.
Das kann ich dir jetzt, da muss ich nochmal, bis zum 11.11., bis du dann kommst, muss ich da nochmal in die Recherche gehen, dass ich dir da genau...
Das ist wichtig, du weißt ja. Was ist das mit dem Detail? Der Punkt, Punkt, Punkt liegt im Detail oder so, keine Ahnung.
Teufel, nee.
Nee. Egal.
Ja. Wir wissen alle, was du meinst.
Wir wissen alles, was ich meine.
Genau, das ist ein kleiner Karnevalsexkurs für die Norddeutschen. Ihr seht, das ist sehr interessant, macht sehr viel Spaß und das sollte jeder mindestens einmal mal miterlebt haben. Es ist auch für viele, muss man auch sagen, weil das dann wirklich ein Kulturschock, wenn dann so 11.11. oder Weiberfasten oder so losgeht, für viele ist dann auch so, ja, ich habe das jetzt mal gemacht, aber reicht dann auch.
Ja, ich glaube, ich würde das immer so mit Oktoberfest vergleichen.
Ja, das ist wahrscheinlich so kulturell relativ ähnlich, ja.
Genau, du wirst halt um 18 Uhr in so ein Zelt gespült. Und denkst, du bist auf einem anderen Planeten und nach zwei Mars bist du Bestandteil dieser wilden Masse. Und so stelle ich mir Karneval irgendwie ja, auch vor. Wenn du dann da an der Straße stehst, schüttelst du den Kopf und denkst, alter Schwede, was ist denn hier los? Und vier Kölsch weiter schreist du dann Hellau und Alav beides zusammen als Norddeutscher, um dich gleich zu outen, dass du keine Ahnung hast.
Ich sage immer kannst, beides, damit ich nichts falsch mache.
Ja, genau. Und du kannst dich auch nicht mehr erinnern, was war jetzt was. Deswegen schreist du einfach alles. Aber so, darauf wollten wir gar nicht hinaus. Wir wollten darauf hinaus, dass eigentlich das Wetter jetzt schön ist. Wir haben auch gestern unser Wednesday Ride. War gestern so ein richtig schöner, wir waren zu viert, Gustavsson war mal wieder dabei. Der hat sich so ein bisschen rar gemacht. Der macht jetzt alle drei Wochen, macht der V2 Max-Test, trainiert aber zwischendurch nicht. Und ist dann immer total gefrustet, dass sie nicht höher geht, weil er irgendwo im Skiurlaub ist oder weil er irgendwo surfen ist. Und das war letzte Woche, war das dann so, Gusti, du musst jetzt mal langsam wieder ins Training einsteigen. Und dann hat er halt geschrieben, nee, ich muss wieder einen V2 Max-Test machen. Und ich sag, Alter, du hast doch auch Sportwissenschaften studiert. Das funktioniert so nicht. Vom Skifahren und vom Surfen geht die noch hoch. Da brauchst du einfach nur Rad zu fahren und keinen V2 Max-Test zu machen. Und gestern war er dann das erste Mal wieder dabei und das war halt wirklich so, dieser Klassiker, wir sind halt früh, also um 9 Uhr losgefahren, aber da war es dann halt doch noch so 2 Grad, das heißt schon noch Überschuhe und Handschuhe. Und wenn du dann um 12 zurückkommst, dann sind es eher so Richtung 12, 13 Grad und dann denkst du, oh, jetzt könntest du die Handschuhe auch ausziehen. Also ist ja auch so eine ganz gefährliche Jahreszeit, haben wir auch schon drüber geredet eben in der Vorbesprechung, dass man auch wirklich nochmal so ganz kurz, wir haben es letztes Jahr zu dem Zeitpunkt auch gemacht, da haben wir doch sogar noch die Liste rausgebracht, zu wie viel Grad man welche Klamotten trägt. Aber Fakt ist, man fährt bei 12 Grad und gerade auch bei uns im Norden, wenn dann noch so kalter Wind aus westlichen oder östlichen Richtungen kommt, dann ist es nämlich Windchill Factor dann doch irgendwie 5 Grad. Und du siehst halt einfach Leute in kurz fahren. Und denkst echt so, das ist doch nicht euer Ernst. Und dann auch knallrote Haut, also eh schon blass, weil sie noch nicht im Trainingslager waren. Haare natürlich rasiert, da hast du ja auch schon mit Strati deine Diskussion gehabt, mit deinen Knieling und darunter dann halt das Naturfell. Und die fahren dann halt einfach echt so kurz, knallrote Haut, weil sie dann halt doch durchgefroren sind. Und naja gut, wir haben es gesagt, ich persönlich würde sagen unter 20 Grad, oder sagen wir unter 18 Grad, Beinlänge auf jeden Fall, auch nicht nur Knielänge, Stucky Boy, also ich bin ja wirklich alles komplett bedeckt.
Hey, das ist mir zu warm dann, muss ich sagen, bei mir ist es so diese, das war natürlich auch in dem Reel ein Joke, ich glaube, das ist rübergekommen. Also bei mir ist so irgendwie ab 15, 16 Grad gehe ich dann schon auf Knielinge und wenn das so wirklich wie jetzt hier, heute wird es so 17, 18 Grad, da ist bei mir dann so ab 18 Grad fahre ich schon auch kurz und Knielinge untenrum. So von 16 untenrum. Bis 18. Ja, obenrum auf jeden Fall lang. Und ich habe auch immer noch dünne Handschuhe dabei, ich habe immer noch meistens trotzdem dünne Überschuhe an, dass die Füße nicht kalt werden. Das ist dann wirklich obenrum auf jeden Fall lang. Und ich habe dann sogar noch, also ich ziehe mich bei diesem Wetter immer so an, dass es obenrum lang gut passt. Und wenn ich dann aber mal irgendwo hinfahre, wo es nochmal ein bisschen hoch geht oder viel Schatten ist, habe ich immer noch eine Sicherheitsweste hinten in der Trikottasche drin, dass man immer nochmal eine Lage drüber ziehen kann, weil das ganz, kann so ganz schnell kurz, passieren.
Ganz kurz, eine Weste zur Sicherheit, keine Sicherheitsweste. Sonst holen die Leute die Dinger aus dem Notfallkit oder Unfallkit aus dem Auto raus und fahren dann da mit so Neonwesten durch die Gegend. Das wollen wir auch nicht. Also du hast eine Weste zur Sicherheit dabei. Das ist ein
Veluminati-Verstoß.
Das ist ein Veluminati. Deswegen wollte ich da nochmal ganz wichtig drauf hinaus. Keine Sicherheitsweste, sondern eine Weste zur Sicherheit. Wenn es schattig wird, ihr dann doch Gegenwind zurückfahren müsst. Das war gestern nämlich auch so. Wir sind dann gestern auch echt witzig. Es war halt so eine Altherrentruppe. Also wir waren halt eigentlich ja der Shootout, der zu Gusti wurde es dann so eine Altherrentruppe. Wir mussten halt immer auf ihn warten. Sorry Björn, falls du das hörst, aber ist natürlich nur ein Witz. Und dann haben wir einen Bäcker. Wir sind halt, Gravel war auch lang. Ich glaube, wir hatten 80 Kilometer. Das ist dann ja auf dem Gravelbike schon so 3,5 Stunden, würde ich vergleichbar mit dem Hundi sagen. Und da ist so ein Bäcker im Norden. Und da waren dann so eine, das war dann wirklich so eine Altherrengruppe. Die hatten auch noch Klamotten aus den 90er Jahren. Und kennst du das, wenn so die alten Sachen den Geruch gar nicht mehr loswerden?
Oh also ja. Das dann war so Zeit, die auszusortieren und auch nicht mehr weiter, also einfach weg.
Machen die aber nicht. Die ganze Gruppe hat konsequent diese Klamotte angehabt. Du bist reingekommen und hast wirklich gedacht, du bist in so einem Kellergym. Ich weiß gar nicht, wie die Backwarenverkäuferinnen das gemacht haben. Und wir haben vorher schon echt die ganze Zeit rumgealbert, hatten noch einen Platten und Björn halt immer Einspruch nach dem anderen, obwohl wir nach jeder zweiten Kurve auf ihn warten mussten. Und dann sind wir rein und waren schon so, du kennst ja so diese Jungs-Rides, wenn du halt wirklich die ganze Zeit nur Quatsch redest. Habe ich auch gesagt, eigentlich müsste der Titel des Podcasts Dicke Eier und lange mehr Guess sein. Also das ist so das Niveau, der
jetzt sind wir schon wieder beim Karneval in Helau angekommen.
Da schließt sich der Kreis.
Ich erkenne hier einen roten Faden, wir müssen aufpassen in dieser Episode.
Absolut. Und so war halt die Stimmung des Rides. Und dann gehen wir in diese Bäckerei rein und sehen da schon die ganzen Gravelbikes und Mountainbikes von der Altherrentruppe stehen. Björn und ich gehen als Erster rein und sagen lautstark, moin Männer. Und dann sitzen, die waren alle 70 plus. Und dann sagt da der Wortführer, moin Mädels. Da war das Eis gebrochen und das Niveau geklärt. Aber das war echt herrlich.
Oh, herrlich.
Und dann war aber halt wieder klar. Dann haben wir halt unser Teilchen gehabt und dann weitergefahren. Und dann schließt sich der Kreis zur Weste. Ab da an sind wir dann nämlich gegen den Wind zurückgefahren. Und dann war es halt klar, du kühlst ein bisschen aus, weil du halt, wir saßen auch drin, für draußen war es halt dann doch noch zu schattig. Und dann merkst du halt schon so, boah, jetzt wird es ein bisschen kalt. Und wenn du dann halt schneller fahren willst und einer ist halt eh schon am Kämpfen, dann funktioniert das ja nicht. Und da ist das halt absolut Gold wert. Ich persönlich bin dann ja auch immer noch großer Fan der guten alten Radmütze, diese Cappies mit dem kleinen Schirmchen vorne. Weil auch über den Kopf, das weiß man auch, wenn man nachher gegen Wind fährt, finde ich, kann man die dann auch nochmal unterm Helm aufsetzen. Also das ist schon wirklich ein Topic, wo sich die Leute jetzt wirklich Gedanken machen sollte. Und im Zweifel seid halt immer lieber zu warm angezogen als zu kalt. Weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Long Ride. Du hast es auch gesagt, heute steht vielleicht dann sogar bei dir noch so der erste 100er.
Ja, 100 plus muss heute fallen. Also ich muss langsam Kilometer sammeln jetzt. Ja.
Unbedingt. Und du hast ja auch gesagt, du musst Strati dann noch anrufen.
Ja, meine
Trainingsschlampe. Oh, das also, hast du jetzt aber sehr nett formuliert.
Das Problem ist, ich muss ja immer vorsichtig anrufen und sagen so, fährst du heute locker? Weil sobald er ein bisschen mit Druck fährt, ist ja selbst bei mir im Windschatten Zone 3. Also das ist ja ein normaler Ride, wenn er da 240 Watt entlang strahlt. Kann ich halt nicht, ne? Also das ist, und wenn ich dann noch lang fahren will, das funktioniert nicht. Das ist dann wie, als wenn ich kurz fahren würde, da ist dann schnell der Ofen aus. Von daher muss ich da noch, ich muss entweder noch was an Form draufpacken oder einfach ein paar Mal dann doch bei Strati mitfahren, wenn er schneller fährt, damit die Form schneller kommt. Ich weiß ja nicht, was da die beste Lösung ist, dass ich nochmal ein paar Mal richtig tief gehen muss, aber ich erinnere mich da immer an meine allererste Ausfahrt hier mit Strati, wo er sagt, hier, meine lockere 2-Stunden-Runde geht bei dir vorher und dann sind wir zusammen gefahren, so nach einer Stunde 10, einer Stunde 15 drehte er sich dann irgendwann um und meinte, na, wirst du müde? weil ich nicht mehr so oft neben ihm und mehr hinter ihm gefahren bin und nach jeder Kurve immer ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich wieder auf Höhe war. Also ja, das ist natürlich ein riesengroßer, eklatanter Formunterschied, den wir zwei haben. Von daher muss ich vorsichtig sein. Und hier im neuen Trainingsrevier ist es ja auch so, dass es, was ja voll geil ist, also ich lieb's einfach, hier Rad zu fahren. Es geht sofort irgendwie immer ein bisschen hoch und runter und das kenne ich ja als Kölner nicht. Also Köln ist da ja eher wie Hamburg. Du musst erstmal 50 Kilometer Anfahrt haben, bis du in der Eifel bist und es dann irgendwie ein paar Berge hochgeht. Oder du musst ins Bergische, da musste ich aber einmal durch die komplette Stadt fahren, was man natürlich nie gemacht hat, weil es gibt nichts Nervigeres als das. Das hast du wirklich nur so Ausnahmefällen gemacht, dann immer gedacht, oh, es ist geil hier und dann wieder, durch die Stadt zurück und dann, mach ich nicht nochmal. Ja, weil das ist ja dann immer vice versa zweimal. Aber da muss ich gucken, wie ich das mache. Ich habe aber noch eine kurze Ergänzung, Nils, zu dem Reel, was ich aufgenommen habe. Und zwar gibt's unter unseren Followern natürlich sehr, sehr gut informierte Leute. Und es hat hier direkt jemand auch aus dem Veluminati die Regel rausgesucht. Rule 33 ist das natürlich. Oh. Shave your guns. Legs are to be carefully shaved at all times. If, for some reasons, your legs are to be left hairy, make sure you can dish out plenty of herd to shaved riders or be considered a hippie douche on your way to a critical mass. Also Haare nur mit maximal guter Form erlaubt. Das heißt, das ist ja so ein bisschen eigentlich das Problem. Das heißt, ich könnte ja eigentlich im Sommer wachsen lassen und müsste im Winter rasieren. Also ich mach's halt genau falsch rum.
Du kommst aus der Nummer nicht raus. Der Einzige, der das kann, hast du es gesehen, Primus Roglic.
Ja, habe ich gesehen.
Der darf das. Der ist halt einfach so schnell, dass es okay ist.
Ich wette, der hat die Regel geschrieben.
Aber du darfst es auf gar keinen Fall.
Okay, das heißt, direkt nach diesem Podcast, bevor ich den ersten 100er der Saison draußen fahre hier, muss ich noch Beine rasieren.
Oder du hältst dich halt an die ungeschriebenen Regeln, die dann so im Trainingslager entstehen, à la Jeppe Kindl und Fred Funk, more clothing, more fitness, und fährst halt in lang, um halt auch gleich ein bisschen Masse zu machen.
Aber
ich weiß, es ist hart, wenn du dann mit Strati fährst und er...
Bei 17 Grad und in der Sonne ist gefühlt wirklich schon 20 Grad, also weil...
Das stimmt. Dann hast du halt die ganze Zeit...
Es ist nämlich auch gar kein Wind heute.
Oh, mega. Deswegen bist du auch so unruhig. Deswegen willst du auch den Podcast heute schauen. Heute wird es eine kurze Episode. Heute wird es eine kurze Episode, weil Nicky Boy noch lange Radfahren muss. Aber kann ich total nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja gestern mein Austoben gehabt, was auch wirklich sensationell war. Und das ist wirklich auch, also bei dem Wetter jetzt, das macht schon richtig, richtig Spaß. Trotzdem, auch das müssen wir noch besprechen, auch nur ganz kurz, weil wir es auch schon oft besprochen haben. Aber es hat halt leider immer noch eine Aktualität. Die Leute sind immer noch reihenweise krank. Das ist einfach so. Dieses Jahr ist es echt hartnäckig und da sind viele bei, die so klassisch denken, okay, ich habe jetzt eine Erkältung, nach 2-3 Tagen starte ich dann wieder ins Training ein. Und wir haben ja schon gesagt, wenn ihr erkältet seid und ihr fühlt euch fit, wartet noch einen Tag und dann könnt ihr erst mit dem Training starten. Dieses Jahr ist es alles ein bisschen anders. Ich glaube, das hast du auch herausgefunden. Also ich kenne wirklich viele, die jetzt auch schon innerhalb von kürzester Zeit das zweite oder das dritte Mal krank sind, und damit meine ich so einen Zeitraum von 6 bis 8 oder 10 Wochen, obwohl wir extrem vorsichtig an die ganze Sache rangegangen sind. Und irgendwie ist es dieses Jahr wirklich sehr, sehr hartnäckig. Gefühlt ist die Hälfte der Trainingsgruppe irgendwann mal krank gewesen. Und da müsst ihr halt echt aufpassen. Ich meine, das schließt sich auch ein klein bisschen der Kreis, weil natürlich, wenn ihr jetzt mit zu kurzen Klamotten vielleicht auch ein bisschen zu intensiv fahrt, weil ihr motiviert seid und denkt, geil, ich fahre jetzt mit einem Profi mit, habe aber überhaupt keine Form, so wie Nicky Boy. Und dann fahrt ihr 2-3 Stunden und irgendwann sind die Speicher leer. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man dann halt auch immer viel zu wenig fuelt. Auch da müsst ihr dran denken. Und dann ist halt einfach so nach 2 Stunden die Fitness ein bisschen weg, gerade auch wenn ihr Leute seid, die halt einfach nur Indoor trainieren, weil die meisten Programme drin sind halt einfach nur 1,5, maximal 2 Stunden, und das, man muss auch nicht länger fahren, meiner Meinung nach. Aber wenn man dann draußen fährt und fährt dann doch 3, 3,5 Stunden, dann wird die letzte Stunde halt doch ein bisschen zäh, und wenn man dann halt zu wenig anhat, dann ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einen Infekt einfällt, sehr, sehr groß. Deswegen muss man da halt auch nochmal aufpassen und muss an die Regeln, die Nicky Boy eben genannt hat, Weste dabei haben, Kopfbedeckung dabei haben, dann vielleicht doch lieber ein bisschen zu warm als zu kalt angezogen sein. Und wenn es einen dann erwischt hat, so wie jetzt, echt auskurieren. Also das ist wirklich, ich habe auch schon wieder von ein, zwei gehört, Gott sei Dank nicht aus der Trainingsgruppe, die Herzmuskelentzündung haben.
Oh,
das
shit.
Wird halt einfach wirklich auch sehr, sehr schwer erkannt. Und das sind so die Klassiker. Also jetzt ist auch so ein bisschen, das war bei mir zum Beispiel gestern, das ist dann natürlich immer so ein bisschen fatal. Jetzt beginnen auch die Frühblüher. Also gestern war ich dann nach dem Radfahren, auf einmal ging es voll ab. Ich weiß aber, das ist so bei mir der klassische Zeitpunkt, Ende Februar, Anfang März, Haselnuss, Birke. Das sind so das, wo ich extrem mit Heuschnupfen drauf reagiere. Deswegen habe ich dann gestern gleich das erste Mal dieses Jahr eine Heuschnupfentablette genommen und dann war es sofort weg.
Kannst du das dann sofort, also merkst du so die Anzeichen und denkst so, ah, werde ich jetzt krank oder ist es irgendwie Allergie, und wenn du dann das Ding nimmst, die Tablette, und es geht schnell weg, dann weißt du, okay, ist alles safe. Also kannst du das so schnell, so gut steuern?
Ja, also ich meine, ich habe das ja von klein auf.
Ja, ja, okay.
Und wenn du halt von klein auf Heuschnupfen hast, dann weißt du halt, es ist ja auch so dieser Klassiker, wenn es wirklich Pollenbelastung ist, du merkst es ja während der Belastung nicht. Du bist halt einfach dem Pollen voll ausgesetzt, aber man merkst es nicht, weil du halt funktionierst, weil der Körper halt am Arbeiten ist. Und wenn du dann duscht und die ganzen Pollen halt rausgespült werden, dann ist es danach halt ganz extrem. Und wenn du dann aus der Dusche rauskommst und irgendwie 20, 25 Mal niest, deine Augen jucken wie verrückt, dann weißt du halt, okay, jetzt ist wieder Allergiezeit.
Oh Gott, ey, zum Glück habe ich das nicht.
Ja, das ist auch echt nervig. Aber wie gesagt, ich finde, also man lebt damit. Also ich finde Asthma, toi, 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 viel, viel schlimmer. Also das tut mir wirklich mehr leid. Oder irgendwie Neurodermitis oder sowas, weil beim Heuschnupfen, da gibt's mittlerweile ja auch wirklich viele gute Sachen, die halt nicht müde machen. Früher hat das halt immer alles saumüde gemacht.
Ja.
Da gibt's mittlerweile gute Alternativen. Und dann nimmst du die halt und dann ist es okay, dann bist du halt wieder fit. Und Erkältung ist ja dann doch eher so auch so ein bisschen, dass dir dann die Lymphknoten so ein bisschen anschwellen und dass du halt merkst, beim Schlucken hast du ein klein bisschen Probleme. Und das müsst ihr halt wirklich auch ernst nehmen. Also das ist auch wieder eine Diskussion, die wir jetzt gerade mit den Athleten haben, die dann irgendwie schreiben, oh, hier, seit 3 Tagen habe ich Schluckbeschwerden und haben aber nicht vorher Bescheid gesagt und haben halt 3 Tage durchtrainiert. Und das ist dann halt so genau dieser Punkt. Wenn ihr wirklich merkt, ihr seid platt, ihr habt Schluckbeschwerden, meistens merkt man es ja auch, dass man keine richtige Lust zum Training hat und dass jetzt nicht so diese klassische Müdigkeit ist, boah, ich bin platt, hatte eine
anstrengende... Das ist bei mir nicht so. Muss ich direkt sagen, nee. Ich habe dann auch so, bei mir, also das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es individuell ist, aber genau was du beschreibst, diese Schluckbeschwerden, und ich merke das im Hals und ich merke das auch dann. Jede Erkältung geht eigentlich bei mir so los, aber ich habe dann schon, ich fühle mich nicht beeinträchtigt oder so, körperlich unfit oder keine Lust auf Training oder sowas, sondern auch manchmal das Gegenteil. Wenn jetzt das Wetter geil wäre und ich hätte das, hätte ich voll Bock auf Training. Also das ist bei mir überhaupt nicht so, aber ich mache genau das, was du gerade hast. Also sobald ich merke, weil ich weiß, dass es bei mir genauso immer losgeht, sobald ich Halsschmerzen bekomme, trainiere ich 2 Tage einfach nicht. Und mach wirklich nichts, gar nichts. Es sei denn, vielleicht mal irgendwie ein bisschen Stretching oder keine Ahnung, dann mal sage ich, okay, jetzt mache ich einmal im Jahr meine Mobility-Session oder sowas. Und wenn das dann nach 1-2 Tagen nicht weg ist, weiß ich, ich werde krank. Und meistens ist es dann aber auch, dann nach 1-2 Tagen hört es auf und dann ist alles wieder gut. Dann weiß ich, ich kann auch dann wieder trainieren. Aber es ist bei mir immer so gewesen, wenn ich dann diese Halsschmerzen habe und ich denke dann, ja, sind ja erstmal nur Halsschmerzen, da sagt man ja auch noch hier die Regel, wenn es noch nicht überhalb vom Hals ist und nicht in der Nase und so, dann kannst du dich noch bewegen oder sowas. Aber damit ist halt Spazierengehen gemeint und nicht irgendwie noch Training durchziehen. Und da ist bei mir wirklich so, wenn ich dann trainiere, dann ist die Chance, dass ich dann wirklich Halsschmerzen, flach liege, krank und nichts mehr geht, sehr, 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 sehr hoch. Deswegen reagiere ich da sofort sensibel, weil ich hasse wirklich Erkältung. Das ist das Allernervigste. Genau.
Und das ist halt wirklich das, was man, deswegen sagen wir es auch nochmal, auch wenn jetzt viele sagen, oh, das habt ihr doch schon in zig Podcasts besprochen. Aber gerade jetzt ist es halt einfach so, dass sehr viele einfach immer noch krank werden oder dann halt das 2. oder 3. Mal krank werden. Da müsst ihr echt konsequent sein. Und ich weiß, dass jetzt so die ersten Rennen vor der Tür stehen, auch gerade heute Morgen mit einem Bekannten gesprochen, der den Hamburg-Marathon läuft und der dann auch so, oh Mann, fuck. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ey, es ist noch so viel Zeit. Klar, es sind jetzt bis zum Hamburg-Marathon dann doch nur noch 8 Wochen. Und gerade wenn man auch fit war, das ist ja immer das Problem. Du hast so eine gewisse Fitness.
Aber ist das ein Problem? Sorry, wenn ich da reingehe, weil das ist doch eigentlich das Gute, was sich alle Leute, die dann krank werden und sowas haben, man hat doch bis dahin gut trainiert, man hat eine super Base geschaffen und das ist doch, daran muss man denken. So, das ist,
ja, aber
das ist ja nicht so,
die Fallhöhe ist natürlich eine viel andere.
Ja, okay.
Eine ganz andere. Also ja, du eine ganz andere, genau. Du hast irgendwie deine Intervalle überperformt, die ersten Longruns gingen irgendwie richtig gut. Du bist vielleicht sogar, wenn du jetzt ein Läufer bist, der sehr schnell läuft, die ersten Male schon 30 Kilometer plus gerannt und sowas alles. Und dann stehen jetzt halt die Läufe an, die halt auch richtig Spaß machen, wo du dann die langen Läufe in Race Pace läufst, also die dann halt auch viel kurzweiliger sind als diese Long Slow Runs. Und da freust du dich ja auch drauf. Und wenn du dann halt merkst, boah, nee, jetzt werde ich erkältet, hast du natürlich sofort die Panik, dass du dann, klar, du musst erstmal einen Schritt zurückgehen, das ist ganz klar, du kannst dann nicht weitermachen im Plan, das haben wir auch oft genug schon besprochen, haben wir auch schon angepasst. Aber man denkt dann ja immer so, Mist, jetzt ist die Form weg. Und wichtig deswegen, das wirklich auskurieren, weil was Nick eben gesagt hat, lieber 2-3 Tage die Füße stillhalten, dann 2-3 Tage vorsichtig einsteigen, dann hat man halt eine Woche vermeintlich verloren, als nach 2 Tagen wieder weiter trainieren. Und ratzfatz sind es halt 2-3 Wochen. Und dann wird es halt ärgerlich, wenn ich natürlich 3 Wochen raus bin und habe dann nur noch 4 Wochen. Dann ist es wirklich blöd. Wenn ich aber eine Woche vermeintlich verliere, dann eine Woche brauche, um wieder zurück zu sein und dann zeitversetzt ins Training wieder einsteige, dann habe ich letztendlich unterm Strich eine Woche verloren und das macht wirklich überhaupt gar nichts aus. Also das ist wirklich so, das hört sich immer blöd an, aber der schlechteste Zeitpunkt ist eigentlich immer, wenn es so kurz vor dem Wettkampf passiert, dass du so irgendwie die 3-4 Wochen vor dem Wettkampf, dann ist es halt wirklich nervig, weil dann kannst du ja auch nicht mehr aufholen, sonst bist du zu müde im Wettkampf. Dann hast du halt einfach so einen ganz schmalen Grat. Das ist als Trainer auch wirklich immer eine Herausforderung. Was lasse ich den Athleten dann noch laufen oder trainieren beim Triathlon, damit er nochmal so einen kleinen Peak hat und sich erholen muss. Aber er soll ja trotzdem topfit und gesund am Start stehen. Aber so dieser Zeitraum in den letzten 12 bis 6 Wochen, da kann man wirklich entspannt sein. Ich weiß, es fällt wahnsinnig schwer, wenn man in der Situation drinsteckt, aber wirklich lieber 1-2 Tage länger Pause machen, viel schlafen, sich gut ernähren, einfach darauf achten, dass man halt alles, was das Immunsystem stärkt, positiv macht, hochdosiert Zink nehmen, hochdosiert Vitamin C nehmen, viel frisches Obst essen, Gemüse essen und dann gucken, dass man wieder gesund ist und dann vorsichtig einsteigen. Die erste Woche fühlt sich meist holprig an, man hat auch in der Regel einen sehr hohen Puls, da muss man auch darauf achten, dass der nicht zu hoch geht bei den Grundlagenläufen. Ich sage immer, am besten ist es auch gar nicht auf die Geschwindigkeit zu gucken, sondern wirklich nach Gefühl locker laufen, den Puls im Blick haben und darauf achten, dass der nicht durch die Decke geht, also da wirklich Grundlagenpuls laufen. Das sorgt dann schon dafür, dass die Läufe meistens langsamer sind als vorher. Was aber natürlich auch der Fall ist, der Puls ist nicht nur erhöht, weil ihr einen Infekt im Körper hattet, sondern weil ihr natürlich auch von 100 auf 0 gebremst seid. Und wenn ihr halt super trainiert habt und dann trainiert ihr auf einmal für 4-5 Tage nicht, dann ist der Puls natürlich extrem reaktiv. Da muss man ja einfach nur eine Treppe hochsteigen und schon geht der Puls durch die Decke, weil man halt einfach ausgeruht ist. Und das passt sich dann eigentlich so nach 2-3 Tagen wieder an. Und im ersten Belastungsblock, also in den ersten 3-4 Tagen, auf gar keinen Fall irgendwelche Intensitäten machen. Vielleicht kann man am Ende, am 4. Tag mal wieder so ein bisschen Steigerungsläufe oder Strides machen, dass man sich gut fühlt. Dann macht man wieder Ruhe und dann kann man auch vorsichtig in die Intensität reingehen. Natürlich nichts Hochintensives, aber einfach mal wieder so ein bisschen antesten. Aber das ist mir wirklich nochmal wichtig, eben weil ich heute Morgen da kurz mit dem Bekannten drüber geredet habe und einfach auch viele Athleten habe, die jetzt wirklich in der Situation drin sind und die sagen, boah, nee, ich will wieder, ich war in so einem Flow drin, ich muss da wieder rein. Dann sagst du, nee, Leute, wartet lieber noch 1-2 Tage. Das fällt denen unheimlich schwer, aber wenn sie dann eine Woche wieder im Rhythmus drin sind, dann kommt eigentlich die Form wieder zurück.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und dann läuft das auch wieder. Mhm. Also spannende Jahreszeit, man freut sich tierisch loszulegen. Ist jetzt irgendwie auch gefühlt, ich meine, wir haben jetzt letzte Woche Sebi gehabt, super cooler Podcast von diejenigen von euch, die es noch nicht gehört haben, unbedingt nochmal reinhören, einfach guter Typ. Haben wir ja danach auch nochmal drüber geschrieben, der echt kein Blatt vor den Mund nimmt und immer, ja, weiß ich nicht, ist halt einfach, Sebi hat halt immer Unterhaltungswert und die Woche davor Fred natürlich auch. Ich meine, das wird ein Kracher in Rot, da werden wir nochmal später ausführlich drüber reden, nicht heute, sondern in den nächsten Wochen. Aber ja, die Saison, die steht jetzt halt wirklich vor der Tür, die Motivation ist hoch und das Wetter wird gut, die saure Gurkenzeit ist vorbei, also so diese Indoor-Stunden, die sind jetzt absehbar. Ich finde es halt auch krass, die Länge des Tages. Also ist bei uns natürlich nochmal extremer als bei euch, weil die Tage bei uns halt einfach im Winter nochmal eine Stunde kürzer sind. Aber ich finde das halt einfach so cool. Du wachst auf, es ist morgens hell und es ist jetzt ja wirklich bis 6:30, 7:15 ist es abends schon wieder hell und die Uhr ist noch nicht mal mehr umgestellt. Also das ist schon cool.
Ja, da geht's los. Die ersten Blumen kommen raus. Also das ist... Das ist schon eine richtig gute Zeit. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu dem Erkältungsthema, nur ein Gedanke dazu noch. weil wir auch natürlich viele Nachrichten dazu bekommen aus dem Pushing Limits Club, wo dann Leute jetzt irgendwie, ah, ich wechsle jetzt gerade in die Bild, von der Bild in die Peak-Phase und jetzt bin ich in der letzten Woche krank und da steht ein Testwettkampf an und ich kann den jetzt nicht machen. Und soll ich das jetzt irgendwie alles verschieben und soll ich das jetzt ummodeln oder wie soll ich das machen? Und noch so dieser allererste Gedanke, das kannst du, also diese Frage musst du gleich beantworten, Nils, wie man das am besten macht. Ich schreibe immer, Leute, beruhigt euch, ausgefallen ist ausgefallen. Ja, dann ist es weg. Guckt, dass ihr eine Wiedereinstiegswoche macht, das, was Nils gerade beschrieben hat. Und dann geht es wieder weiter mit dem Training. Und dann hat man noch 12 Wochen, 11 Wochen, 10 Wochen in der Peakphase. Das ist mehr als genug Zeit. Vor allen Dingen, wenn man schon 24 Wochen Training im Körper hat, muss man da überhaupt kein Problem haben. Ein paar sind natürlich ganz panisch, dass dann sofort alle Fälle davon schwimmen. Und so ein bisschen dieses Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Also mir ist es gerade auch nochmal wieder bewusst geworden, wo du das erzählt hast, so was du am Anfang erzählst, da habe ich es erst realisiert. Also wer Halsschmerzen hat und dann 3 Tage weiter durchzieht und merkt, es wird immer doller und sich dann erst beim Coach meldet, da kann man schon eigentlich fast sagen, so, das hat man ja gewollt, dass man krank wird. so muss man es, glaube ich, sehen, weil sonst, man bremst sich, also man ist motiviert, man will weitermachen, aber überlegt euch, was wollt ihr? 1 bis 2 Tage krank machen und die Chance haben, dass es das vielleicht war und ihr dann weitermachen könnt und nur 2 Tage irgendwie ausgesetzt habt mal mit dem Training und ruhig gemacht habt. Oder ihr zieht weiter durch und liegt dann irgendwie 7, 8, 10 Tage flach. Plus meistens ist es ja auch so, das vergessen auch die meisten, wenn man eine Erkältung hat und relativ frühzeitig auf die Bremse tritt, ist es auch vielleicht manchmal schon nach 4 oder 5 Tagen wieder vorbei, weil der Körper einfach viel mehr Energie hat, gegen diesen Infekt zu arbeiten. Als wenn man irgendwie da voll noch reintrainiert und noch bis eigentlich schon halb krank nochmal durchgezogen hat und das Immunsystem dadurch nochmal komplett runtergezogen hat, kaputt gemacht hat, dann wird so eine Erkältung wahrscheinlich auch eher Richtung 9, 10 Tage gehen, bis ihr dann wieder fit seid. Also der Trainingsverlust ist viel größer und die 3 Tage, die ihr halb krank trainiert habt, werden auch nicht der beste Trainingsreiz für den Körper gewesen sein. Das heißt, hab da einfach den Mut, hatten die jetzt auch, glaube ich, schon 30 Mal gesagt hier in den letzten 2 Jahren, sofort auf die Bremse zu treten. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Aber das ist auch wieder so dieses Phänomen von den Leuten, was ja auch das Schöne ist, die Sportart wird immer größer, gefühlt vielleicht auch, aber man sieht es ja tatsächlich dann auch an den Startpassinhabern und sowas alles. Und ich glaube, dass der Ausdauersport boomt, da braucht man gar nicht drüber zu reden, also auch wie viele Leute jetzt einfach Rad fahren oder dann doch auch noch zum Laufen kommen. Da hat Corona jetzt dafür gesorgt, dass es alles noch mehr wurde, aber es flacht jetzt nicht ab, sondern gefühlt kommen immer noch mehr Leute dazu, weil es halt einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und was man halt nicht unterschätzen darf, Nick, ist, dass die Leute kennen das ja nicht. Also so dieses Gefühl, ah, mir kratzt der Hals ein bisschen. Weißt du, so im Job machst du dir auch keine Gedanken drüber. Also wenn du jetzt gut mittlerweile... Es ist wahrscheinlich eher andersrum. Oh, mir läuft die Nase, ich lasse mich krank schreiben. Das ist, glaube ich, viele würden
zumindest
jetzt sagen,
zumindest mal Homeoffice.
Ja, genau, zumindest mal Homeoffice und dann auch nur 2 Stunden. Aber normalerweise ist es ja so, dass du so viele Leute hast, wo du echt denkst, ey, du kannst jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Du musst jetzt halt einfach krank. Das ist für die ist halt normal. Der Hals kratzt, du kommst nicht auf die Idee zu sagen, ich bleib zu Hause. Und genauso ist es dann natürlich auch im Training. Wenn du das nicht gewohnt bist und wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, dann weißt du nicht, dass es Sinn macht, mit Halskratzen halt sofort rauszunehmen und weißt auch, was ein Halskratzen ist, was halt nicht einfach nur Feinstaubbelastung von draußen ist, sondern tatsächlich auch wirklich Halsschmerzen sind. Genauso, wie ich jetzt auch schon wieder ein paar Mal die Diskussion hatte für Leute, die neu in Radsport einsteigen, dass es nicht normal ist, dass der Hintern wehtut oder dass man nach einer langen Ausfahrt einen total verspannten Nacken hat, sondern dann ist es einfach eine schlechte Sitzposition. Das Rad passt nicht, der Sattel passt nicht, die Hose passt nicht, was auch immer. Und dann sagt man halt einfach, ey, mach ein Bikefitting, geh zum Bikefitter, der halt einfach gut ist, der einen guten Ruf hat, der das als Hauptjob macht, der das nicht 2-mal im Monat macht, nebenberuflich, sondern der halt einfach täglich sich mit nichts anderem auseinandersetzt, weil man kann stundenlang auf dem Rad sitzen und einem tut nichts weh. Natürlich irgendwann die Beine, das ist okay, aber das wissen die Leute, die neu im Radsport sind, auch nicht. Die denken dann auch, naja klar, wie sollst du auf so einem schmalen Sattel bequem sitzen können? wenn der Sattel wehtut, gerade bei Frauen auch, dann passt der nicht. Und das ist ein super frustrierender Vorgang. Das kann teilweise monatelang dauern, bis man das passende Modell gefühlt hat. Aber es ist nicht normal, dass einem irgendwann irgendwas einschläft oder dass die Hand anfängt zu kribbeln und sowas alles. Das liegt an der Sitzposition. Und wenn man gutes Fitting hat, ein Rad hat, was passt, gute Radhose hat, gute Schuhe hat, das ist auch ganz, ganz wichtig, die Pedalposition richtig ist, die Gliedeinstellung richtig ist, dann kann man 100, 150 Kilometer fahren und außer den Beinen tut einem nichts weh. Also natürlich tut einem irgendwann auch die Gesäßmuskulatur weh, weil man es nicht gewohnt ist, 5-6 Stunden auf diesem schmalen Sattel zu sitzen. Aber es tut einem nichts weh, weil irgendwas wundgescheuert ist oder weil man halt einfach vor Schmerzen nicht mehr sitzen kann, sondern das ist dieses normale Trainingsbelastungsding und wenn man den zweiten, dritten Ride macht, dann tut halt nichts mehr weh. Und das ist für uns alles selbstverständlich, aber natürlich für die Leute, die neu in den Sport kommen, die kennen das nicht. Und dann sprichst du wirklich mit Leuten und sagst, ey, das, wie sitzt du denn auf dem Fahrrad? Die muss doch alles wehtun. Und ja, ist das nicht normal? Und du sagst, Sophie, nee, natürlich ist es nicht normal, dass dir der Hintern wehtut oder dass dir die Hand einschläft. Aber wenn du das halt nicht kennst, dann ist es natürlich eine komplett andere Geschichte. So, und gerade jetzt ist halt die Zeit, wo viele dann vielleicht auch erstmalig überhaupt sich ein Rennrad kaufen, vielleicht irgendwie ein Gravelbike bisher gehabt haben und dann doch feststellen, okay, ich leiste mir jetzt dann doch nochmal ein Rennrad. Oder auch das Phänomen habe ich jetzt auch wieder, dass Leute dann erstmalig ein Zeitfahrrad sich holen, die dann total begeistert sind, weil sie auf einmal merken, dass sie mit gleicher Anstrengung 4, 5, 6 km/h schneller fahren, weil sie halt sich auf dem Aufsatz legen können und das auch natürlich entlastend ist, aber auch da dann natürlich wieder die richtige Sitzposition entscheidend ist. Und ich meine, du warst, glaube ich, gestern mit Strati auf der Bahn im guten alten Büttgen. Wart ihr in Büttgen oder wo wart ihr?
Na klar, in Büttgen, ja.
Herrlich. Und bei den Profis ist es natürlich eine komplett andere Geschichte. Wirst du, glaube ich, ein bisschen was auch gleich erzählen, um was es ging. Aber da geht es dann halt tatsächlich um dieses Feintuning, um nochmal irgendwie 5 bis 10 Watt zu sparen. Wenn es halt irgendwie ein Gamechanger wird, kann man auch vielleicht durch einen neuen Helm oder durch einen neuen Anzug oder vielleicht auch ein neues Cockpit, Kombination der Flaschenanordnung, was jetzt ja ein klein bisschen begrenzt ist, was für sehr, sehr viel Verwirrung diese Woche gesorgt hat, kann man da dann halt wirklich nochmal irgendwie 10, 15 Watt sparen, was natürlich bei den Profis Welten sind. Also ist für jeden sehr, sehr gut, aber bei den Profis können 10 Watt auf dem Rad wirklich über Sieg oder Niederlage oder Sieg und Platz 2, 3, 4, 5 entscheiden, weil es ja nicht nur maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie schnell fahre ich, sondern die Position auch sehr viel Einfluss darauf haben kann, wie schnell laufe ich hinten raus, weil ich da natürlich auch viel Energie sparen kann, wenn der Hüftwinkel richtig ist und sowas alles. Das ist halt bei den Top-Athleten im High-Performance-Bereich. Bei den normalen Athleten geht es halt darum, dass sie schmerzfrei auf dem Rad sitzen und einfach Spaß am Rad haben und auch sicher die Abfahrten runterkommen, denn auch nur wenn du dich wohlfühlst auf dem Rad, gut an die Bremsen rankommst, nicht zu lange auf dem Rad sitzt, kannst du halt auch die Abfahrten gut runterfahren. Und das ist gerade für viele Norddeutsche natürlich auch eine Herausforderung, wenn sie jetzt das erste Mal ins Trainingslager fahren. Und das ist auch selbst für uns, ich meine, da haben wir auch letztes Jahr drüber geredet, als wir unseren Ride hatten und da den Müllberg runtergeknallt sind und Fritze und ich hinterhergefahren seid, ihr dann mit 85 runter und wir halt ab 75 schon gedacht haben, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Du fährst halt hier in Hamburg nie schneller als 50, vielleicht mal 55, wenn es irgendwo runtergeht. So, und wenn du dann Abfahrten runterfährst und da fährst das erste Mal 60, 70 und fährst halt mit 70 in eine Kurve, fühlt sich das natürlich komplett anders an. Und da brauchst du so 2, 3 Tage, um dich dran zu gewöhnen, wenn du es dein Leben lang machst. Wenn du es noch nie gemacht hast, ist es natürlich total schockierend. Und wenn du dann noch eine Radposition hast, auf der du dich unwohl fühlst, dann bricht das Ganze natürlich komplett zusammen. Deswegen ist das halt umso wichtiger. Aber da gibt's Experten, also seid da auch wirklich nicht zu geizig, irgendwie die 300-400 Euro, die es dann tatsächlich auch kostet, also das muss man wirklich sagen, aber das solltet ihr investieren, das kostet mittlerweile irgendwie ein fancy dänischer Klamottenhersteller, da zahlst du 400 Euro für eine Hose und für ein Trikot, da muss man wirklich sagen, es ist besser investiert, ein gutes Fitting zu machen und da einen Experten rüber zu gucken, weil das halt einfach ein Mehrgewinn ist, den kann man, also das ist wirklich super, also das ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man auf dem Rad sitzt, was passt, nicht nur von der Freude her am Fahren, sondern halt auch von der Sicherheit. Damit machen wir das Kapitel auch zu, was die Tipps von Onkel Nils anbelangt.
Ja, ich bin mir sicher, da kommen gleich noch mehr, Nils. Aber lass uns doch mal kurz in dem Themenblock bleiben, weil du hast eben angesprochen, ich war mit Strati gestern auf der Bahn. Da wird es auch noch ein YouTube-Video zu geben, ein kleines. Weil das war natürlich schon, also es ist immer interessant. Du hast ja auch von Dani schon erzählt, wo du mit da auf der Bahn warst. Da ging es dann ja noch um andere Sachen, neues Fahrrad und so. Bei Strati war es jetzt, er hat ein neues Cockpit. Da ging es natürlich einmal drum, das zu validieren, wie schnell ist das. Vor allem dann auch mit einem Komfortgewinn für ihn. Und vor allen Dingen ging es aber auch darum zu testen, was für Flaschenpositionen bei welchen Rennen er fahren kann, weil es ja da diese neue DTU-Regel gibt. Mit Extension dürfen nicht übers Vorderrad schauen, die Flaschen, die vorne im Cockpit sind, dürfen nicht übers Steuerrohr und so weiter und so fort. Die Flaschen müssen nach vorne zeigen, wenn die vorne montiert werden oder, ne, also es gibt ja dann die verschiedensten Regeln. Es gibt auch, glaube ich, noch sehr, sehr viel Unklarheit. Da habe ich auch schon diese Woche 30 DMs zu bekommen. Wir sollen da mal im Podcast drüber reden, aber wir werden Teufel tun, da jetzt die Regeln auszulegen, weil wir es auch noch nicht, also wir haben genauso wie alle anderen die Infos der DTU, die kann man nachlesen, die kann man verstehen. Es gibt wahrscheinlich ein, zwei Regeln, die noch ein bisschen Klärung bedarf. Da wird, bin ich mir sicher, die DTU das Feedback, was jetzt von vielen Seiten auf Social Media kam, also ich habe sie in ganz vielen Stories verlinkt gesehen, wo dann nachgefragt wurde, oder wo dann auch von manchen ein Fass aufgemacht wurde, ist das jetzt erlaubt und das ist ja jetzt verboten und diese Sachen und sowas alles. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe irgendwo eine Story gesehen, dass jetzt das Cube-Rad verboten wäre oder das alte Canyon-Rad, weil dann irgendwas wäre. Ich bin mir relativ sicher, dass die DTU, wenn das so wäre, sich dazu auch noch äußern wird oder da entsprechend dann vielleicht auch noch nachbessern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von Herstellern Räder, die am Markt sind, jetzt illegal sind mit den Sachen, wenn man das so fährt, wie es vom Hersteller kommt. Wenn man da natürlich mit 3D-gedruckten Parts, die dann externe Leute draufdrucken und verschiedene Bottleholder und sonst was aufbauten für 6 Flaschen vorne, 17 Flaschen hinten und sonst was. Also da gibt es ja mittlerweile die wildesten Konstruktionen.
Joe Skipper. Der Papst des Aerotuning.
Das ist genau solche Dinge. Und da muss ich sagen, finde ich diese Regeln auch ganz gut, dass das so ein bisschen begrenzt wird, weil das ist schon relativ wild geworden in der Zeit. Und auch, also wer da vorne irgendwie dann 3 Flaschen hat und Gustav Iden, der liegt dann auf den Flaschen an und dann bei den Profis eine Sache, aber das machen auch die Age Cooper nach und die Frage ist, wie sicher ist das Ganze dann wirklich noch und wie praktikabel und erstmal, da werde ich wahrscheinlich jetzt bei manchen irgendwie Hate bekommen, die da irgendwie jetzt alles getuned haben und ihr Cockpit-Fans, die mit 3D-gedruckten Parts rausgebaut haben. Ich finde es erstmal gut, dass es dann da eine Begrenzung gibt, dass es dann nicht mehr alle Limits offen sind und man machen kann, was man will sozusagen, da wilder Westen ist. Das ist schon mal ganz cool, meiner Meinung nach und war auch nötig. Und jetzt geht es halt darum, das nochmal ein bisschen zu klären. Ich glaube, bin mir aber relativ sicher, dass die DTU, also Triathlon Deutschland, da nochmal sich zu äußern wird und entsprechend dann, wo es Unklarheiten in den Regeln gibt, nochmal eine Aussage zu tätigt oder danach bessern wird, gegebenenfalls. Aber trotzdem war es so, dass die Regeln jetzt kann man ja auslegen in einem für sich Good Case und in einem Worst Case. Das kann ja jeder für sich selber machen und es ging jetzt bei Strati einfach auch darum zu gucken, was ist denn jetzt, wenn wir die Regeln so ausregen, wie wir sie lesen im Worst Case, wenn wir dann ein Setup bauen, was überall legal wäre, kriegen wir das hin, dass es so schnell ist wie irgendwie andere Setups, wenn ich Flaschen bauen kann, wie ich will, und das ging es eben und dann eben zu sagen, okay, das Setup könnte ich in Rot fahren, das könnte ich bei Ironman fahren, das könnte ich da und da fahren, das könnte ich fahren mit 3 Flaschen, das könnte ich fahren mit einer Flasche. Und da eben zu gucken, was ist in welcher Konfiguration das schnellste Setup. Und das ist ja auch nochmal super interessant. Ne? Also das ist dann natürlich, da sind wir voll im Profisport und das finde ich ja auch immer ganz geil, da wirklich nicht nur zu schauen, wo hole ich jetzt den letzten Watt raus, sondern einmal, wo hole ich den letzten Watt raus, aber ich muss ja auch gucken, wie kriege ich denn auch alle Nutrition mit, die ich habe und was habe ich für Möglichkeiten? Was ist das schnellste Setup und was ist, gibt es ein Setup, was genauso schnell ist, aber mit einer Flasche mehr und solche Themen halt und da ging es drum, eben bei Strati auf der Bahn. Das fand ich ganz cool und auch so alle Beteiligten, die dann da waren, mit Jonas, der den Test gemacht hat, mit Björn, Gesmann, Coach von Strati, die sind alle mit der Regel eigentlich relativ entspannt und wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt auch so, gucke ich da drauf und bin entspannt, dieser große Aufschrei, der jetzt erstmal in Social Media war, den hat man bei denen jetzt überall nicht gesehen, sondern so, ja, ist halt jetzt da, jetzt gucken wir, was können wir damit machen und was ist dann die beste Lösung eben für die Geschichte, ne? Das war sehr interessant.
Also vor allem muss man ja auch sagen, ich glaube tatsächlich, dass ein bisschen Auslöser für diese Regeln auch letztes Jahr Rot war, also da erinnere ich mich auch dran, wo ja wirklich überhaupt nicht geklärt war, was darf gefahren werden und es auch keine Regel seitens der DTU gab, die irgendwo niedergeschrieben war und wo dann ja Athleten einfach beim Check-in, und das waren nahezu fast nur Amateurathleten, nicht reingelassen wurden. Also Fritz war ja auch so ein Punkt, der dann halt einfach, wo gesagt wurde, nee, das Setup darfst du nicht fahren, und der dann halt einfach wirklich auch nochmal nach Hause fahren musste, das Ganze ändern musste, wieder hingefahren ist, also was ihm tatsächlich auch ein bisschen den Race Day am nächsten Tag ruiniert hat, weil er halt einfach nicht Check-in und danach Füße auf die Couch oder auf die Couch gelegt und Füße hoch, sondern der war dann halt einfach statt einer Stunde Check-in 3 Stunden unterwegs, hat wahnsinnig viel Adrenalin rausgeschossen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Daniel Beckegaard war auch einer, der dann nicht durfte, alle anderen war okay, also da wurde auch irgendwas moniert. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht sein darf. Und ich glaube, da hat die DTU einfach versucht, jetzt gegenzuwirken und hat gesagt, wir müssen klar formulierte Regeln haben, damit sowas halt nicht mehr passiert, damit die Athleten einfach wissen, was ist legal, was ist nicht legal, was ja per se erstmal total gut ist. Und wie du es gesagt hast, dann sind da vielleicht 1, 2 Sachen, wo man nochmal Nachholbedarf hat und sagt, so, das muss halt noch klarer formuliert werden. Und generell muss man halt wirklich sagen, da machen sich so viele einen Kopf drüber, die halt einfach mal lieber 2 Stunden pro Woche mehr trainieren sollten. Da holen die mehr raus, als halt irgendwie...
Als 1 Watt beim Bottleholder.
Genau. Also das ist auch bei den Amateuren. Ich meine, ich habe viel mit denen zu tun. Da macht das schon Sinn. Also wenn du halt irgendwie im Amateurbereich als Mann deutlich unter 8 Stunden 30 unterwegs bist und bei den Frauen irgendwie in Richtung 9 Stunden schielst oder 9 Stunden 30 und du halt einfach limitierte Zeit hast, um zu trainieren und da schon wirklich seit 2, 3 Jahren am Limit bist, da macht es dann Sinn zu gucken, okay, eigentlich wie bei den Profis, kann ich da irgendwie nochmal 4, 5 Watt rausholen, weil ich meine, die fahren halt auch 4 Stunden 15, 4 Stunden 20 und da macht es dann halt einen Unterschied, fahre ich 4, 5 Minuten schneller oder nicht. Aber so viele machen sich einen Kopf, die irgendwie jenseits der 10, 11, 12 Stunden ins Ziel kommen, wo du wirklich denkst, ey, mach einfach das Setup, was sicher zu fahren ist, wo du gut an die Trinkflasche rankommst, was 100% safe ist, also wo es gar nicht darauf, wo es keine Auslegungssache ist, darf ich das jetzt fahren oder darf ich das nicht fahren, weil irgendwelche Top-Profis oder Top-Amateure das im Setup haben, ist das für die meisten einfach nicht relevant. Und die lassen so viele Nerven dann auf dem Tisch und auch so viel Geld einfach auch unnötig investiert, wo du wirklich denkst, mach doch einfach, play it safe und trainier 3, 4 Stunden pro Woche mehr, als da dann irgendwie 2 Watt sparen zu wollen.
Oder investier das Geld in das Bike-Fitting, von dem du eben gesprochen hast. Genau. Da können wir den Kreis auch nochmal wieder schließen.
Deutlich,
weil das,
deutlich mehr raus.
Das ist ja auch so ein Ding, immer auch da zu gucken, das ist auch so geil. Die Bike-Fitter haben ja mittlerweile so Erfahrungen, einfach alle aus so einem Lasse. Ich erinnere mich immer super gerne, wie ich da war. Er sagt auch, ja, wir können doch irgendwie aerodynamischer, tiefer, sonst was, aber du musst das 180 Kilometer fahren. Komfort ist ganz wichtig, dass du die Power aufs Pedal bekommst, ist ganz wichtig, und dass es dann noch aerodynamisch ist und einfach auch eine sinnvolle Position einfach ist, das ist einfach der Mehrgewinn. Du musst sitzen können, du musst 180 Kilometer fahren können, du musst die Power aufs Pedal bringen, der Sattel muss passen, da gibt's Druckmessungen mittlerweile, wo du das dann bei so einem Bikefitting super herausfinden kannst. Und das ist etwas, was sicherlich, ja, wo sicherlich die Kohle und die Zeit besser investiert ist. Aber ja, es ist natürlich ganz spannend und ist natürlich auch schön. Es ist wieder so ein Thema, da kann man sich auch wieder drüber aufregen und sagen, ah, die Deutschen, da das ist wieder Regelwut und so. Aber Ironman hat ja auch entsprechende Regeln herausgegeben, dass es keine 3 Flaschen mehr hinten geben darf und so weiter. Also viele Regeln sind ja auch, die ähnlich sind von Ironman, die DTU dann übernommen hat. Die DTU hat dann den Regelkatalog, da kann man jetzt sagen, typisch deutsch, noch weiter ergänzt und mehr gemacht. Das finde ich so ein bisschen, kann man monieren, jetzt gar nicht, dass sie mehr gemacht haben, sondern man kann höchstens sagen, es ist schade, dass es nicht irgendwie über World Triathlon oder sowas geht, dass Verbände sich da zusammenschließen und austauschen, dass es im Triathlonsport übergreifend Regeln gibt, die überall gleich sind, weil ein Athlet aus den USA, wenn der jetzt kommt mit einem Setup, dass er überall fährt, nach Deutschland und darf es dann in Rot nicht fahren, weil die Flasche 1 Zentimeter zu weit vorne oder hinten ist und muss dann, wie du beschrieben hast, nach dem Check-in nochmal umbauen und irgendwie was. Das ist dann schon nervig. Oder andersrum, wenn du hier was fahren darfst und du fliegst nach Australien, weil da die Weltmeisterschaften sind oder was auch immer, und dann geht das da nicht. Das ist so ein bisschen was dann schade ist und wo man sich wirklich für jedes Rennen angucken muss, wie ist das Regelwerk. Klar liegt das in der Verantwortung der Athleten, aber es ist natürlich etwas, was man sicherlich hätte eleganter lösen können, wenn einfach da die Verbände sich mal untereinander abstimmen, irgendwie mit World Triathlon und sonst was. Aber ja, es ist halt, wie es ist. jeder Verband kann das für die Rennen, die er betreut, entsprechend auch Regeln aufstellen. Da gibt es auch unterschiedliche Regeln, was Drafting angeht. Da muss ich mich auch vorher mit auseinanderhalten. Also schöner wäre es natürlich, aber es ist auch vollkommen okay, wenn das nicht so ist. Und dementsprechend musst du einfach dann gucken, was sind die Regeln, wie du gesagt hast, das Setup entsprechend aufbauen und dann ab geht's. Dann damit zurechtkommen und trainieren.
Aber kommen wir ein bisschen auf den Bahntest zu sprechen, hat Strati denn jetzt tatsächlich nur die unterschiedlichen Setups getestet oder wurden dann auch nochmal so diese Feinheiten, dass da nochmal ein neuer Helm aus dem Katalog, also du darfst jetzt natürlich keine Details verraten, aber so das, was halt wirklich Spaß macht oder wo dann auch nochmal ein Anzug irgendwie ein neues Muster hatte und das sind ja, finde ich persönlich, dann immer auch so das, was den Profis ja auch Spaß macht.
Aber das ist ja Standard mittlerweile, dass die Sachen getestet werden irgendwie, dann noch ein Anzug gegeneinander und sowas. Das finde ich mittlerweile schon das Langweilige. Ich fand jetzt dieses Flaschenthema eigentlich, muss ich sagen, ganz geil, um das zu sehen, weil das war für mich wirklich bei so einem Bahntest ein neues Ding, so zu sagen, okay, welche Regeln habe ich wo, was ist da das schnellste Setup, dass ich das weiß und entsprechend das dann, so, das ist jetzt für Jan geklärt, weißt du? Der weiß
es. Aber waren da jetzt so, hattet ihr gestern Momente, wo ihr so erstaunt auf den Rechner geguckt habt und ja, gedacht habt, boah, krass, das hätten wir nicht gedacht?
Das bei Strati, das nehme ich jetzt natürlich fürs Video schon weg, was natürlich nicht clever ist, weil die Leute sollen ja das Video gucken. Aber dass bei Strati tatsächlich das regelkonformste Setup mit am schnellsten ist.
Ach cool.
Ja. Also man muss nicht die Flasche nach ganz hinten und nach ganz oben und 16 Stück aufeinander bauen und sonst was, sondern ich sag mal so, das Setup, was am unspektakulärsten eigentlich ist, war mit am schnellsten.
Und gab es da noch irgendwelche Neuerungen, die Strati jetzt eingesetzt hat, wo er gedacht hat, oh, da habe ich nochmal so 4-5 Watt gespart im Vergleich zum vergangenen Jahr? Oder?
Also er hat definitiv Watt gefunden, die er noch hat. Das ging ja auch mit einher durchs neue Cockpit, wo er sagt, für sich, wo er eigentlich am meisten happy war, ist, dass durch das neue Cockpit er nochmal besser drauf sitzt, schneller ist, aber er vor allen Dingen für sich wohler fühlt.
Ja,
also noch einen Komfortgewinn hat, wo er sagt, das ist ihm eigentlich viel wichtiger, als da jetzt noch irgendwie am Ende bei den Profis, so wer sich damit auskennt, sich das anguckt und die CDR-Werte bei den Männern, das ist ja meistens, wenn die nicht jetzt irgendwie komplett in der Größe nach unten oder oben rausfallen, dann bewegen die sich mittlerweile ja alle in irgendeinen CDR-Wert von um die 0,2 rum, ein bisschen mehr, ein bisschen drunter. Also das ist ja bei den meisten wirklich fast ähnlich. Björn hatte das ganz lapidar dann gesagt, ich habe dann einmal die Kamera auf ihn gehalten. Und Björn, wie ist das bei diesen Bahntests? Normalerweise finden die Profis ja hier immer dann noch wieder voll viel Watt und dann müssen sie ja die Rennen gewinnen. Meint er, ja, man findet immer 22 Watt und man muss nur oft genug wiederkommen und dann muss man gar nicht mehr treten. Also er sagt, ja, das ist halt am Ende des Tages, irgendwer legt die Latte höher, was in den frühen Tagen dann eben Leute wie Sebi Kienle waren und dann ziehen halt alle nach und alle sind so schnell und du musst es einfach machen und wissen, welches Setup ist Komfort versus Speed und in den Regeln für dich das, was am besten funktioniert und was am schnellsten ist und das machen alle. Dementsprechend ist jetzt nicht, wenn du im Aero-Game wieder 10 Watt sparst, dass du dann jetzt das Rennen gewinnst, weil alle irgendwie in dem Bereich sind, aber du musst halt für dich validieren, ist mein Setup in dieser Range, wo ich landen muss, was dann so irgendwie in diesem 0,2 CDA-Bereich eben ist, dass du sagen kannst, okay, das ist konkurrenzfähig. Es geht eigentlich viel mehr, das ist jetzt meine Draufsicht, wenn ich diese Tage oder diese, ich war ja auch schon oft auf der Bahn, wenn ich das jetzt ein bisschen reflektiere und die ersten Male, wo ich da war, war immer so, oh ja, boah, da sind noch 10 Watt gefunden worden und boah, guck mal das und der Helm macht noch das aus und oh, das ist ja krass. Und wenn du dir dann aber mal die absoluten Werte wirklich anschaust und da musst du dir auch angucken, den Helm, diese Position, die er jetzt damit fährt, kann er das auch 180 halten, so, ne, da sind die Profis ja auch besser geworden, dass sie dann nicht mehr noch immer die super Schrank-Tack- Superposition fahren, sondern auch so fahren, wie sich das dann wirklich auch gut anfühlt, dass man es auch dann eben 180 Kilometer fahren kann, weil das musst du natürlich machen, sonst bringt dir so Bahntests auch nichts. Wenn du da jetzt dich nach 10 Runden schon unwohl fühlst, dann weißt du ja, die Position bringt nichts. Oder die Kopfhaltung und egal, ob die schneller ist oder nicht schneller ist. Also es geht gar nicht darum, den letzten Watt noch irgendwo zu finden, sondern einfach, dass es ein fahrbares Setup ist, wo du dich wohlfühlst und dass du dann eben in diese Range kommst, dass du konkurrenzfähig bist, dass du nicht halt 10 Watt mehr trittst als alle um dich herum. So, das ist das Allerwichtigste. Und dass du nicht da ein Flaschensetup aufbaust mit 4 Flaschen, weil du willst mehr Hydration mitnehmen und das ist dann irgendwie 6 Watt langsamer als das normale Setup, was du sonst immer gefahren bist. So, das ist halt, wenn ich drauf schaue, mittlerweile eher so diese, der Sinn auch so von so Aerotests.
Ja, wobei du natürlich schon auch, wenn du dann sagst, das muss man machen, macht das natürlich die Schere zwischen den Top-Profis und denen aus der zweiten oder dritten Reihe noch mehr auf, weil die aus der zweiten und dritten Reihe teilweise natürlich gar nicht entweder die finanziellen Mittel haben oder halt auch an die Fitter rankommen. Also das muss man ja auch sagen. Das ist halt einfach, in der Weltspitze ist es, musst du es machen, definitiv. Wenn du es nicht machst, bist du nicht konkurrenzfähig, weil du dann einfach nicht dahin kommst und diese Sachen halt nicht abchecken kannst. Und das ja auch vom Kopf her macht das ja einen riesengroßen Unterschied. Wenn du halt einfach weißt, du sitzt auf dem für dich optimalen Setup oder du stehst am Start und denkst, oh fuck ey, die sitzen irgendwie alle jetzt so und so und so und so, verliere ich dadurch Zeit. Das reicht ja schon, dass das in deinem Kopf drin ist. Aber du hast natürlich viele Athleten, die halt eben diese Ressourcen noch nicht haben. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen fies. Klar, das ist hart erarbeitet. Da muss man halt einfach sagen, ja, erarbeite dir das halt, komm halt dahin, dass du diese Ressourcen auch hast, dass du einen Radsponsor hast, der sagt, komm, wir machen jetzt ein Fitting. Aber es wird schon schwerer, diesen Zugang zu bekommen, weil natürlich halt einfach die Professionalisierung vorangeschritten ist und ist mittlerweile für die
Profis. Würde ich gar nicht so, ehrlich gesagt, so ein Bahntest kannst du ja mittlerweile echt viel buchen, auch für ein Geld, was völlig in Ordnung ist. Also ich, wenn du wirklich Profi und dein Ziel ist es, in der Weltspitze anzukommen, dann würde ich behaupten, dass es das wert ist, das zu investieren und dass das auch fast alle machen.
Nee, also ich glaube, dass viele das tatsächlich noch nicht machen, weil sie
haben. Aber halt es gibt ja viele Altersklassenathleten, die auf die Bahn gehen sogar.
Also viel ist ja immer relativ, Nick.
Ja, aber, weißt ja, du, das aber ist ja so, ich war schon oft auf der Bahn, wenn da ein Profi war, dass da immer noch 1-2 Altersklassenathleten mit dabei waren.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja immer noch, aber es gibt ja auch nicht so viele Profis. Also das, du weißt, was ich meine. Also das ist ja so, das ist wieder in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, weil wir uns in dieser High-Performance-Bubble bewegen, weil wir halt auf den mit irgendwelchen Profiathleten oder mit irgendwelchen Herstellern oder so auf der Bahn sind und dann siehst du halt diese 2-3 Altersklassenathleten, aber für die große Masse, also ich meine, wenn ich mir das jetzt angucke, beispielsweise Ruben und Fritz, die ja wirklich zu den besten Amateurathleten
gehören. Die waren sogar schon im Windkanal.
Ja, aber da gab es dann auch Sport, da gab es dann aber auch Sport und Häme. Oh, guck mal, jetzt die Amateure sogar schon, wo du halt aber denkst, naja gut, aber ich meine, die sind halt einfach auch richtig gut, warum sollen sie das nicht machen? Und sie haben ja auch die Möglichkeit dann irgendwie über Kontakte oder weil sie so sind, dahin dürfen. Aber ich kenne wirklich viele Profiathleten, die auch richtig gut sind, die schon unter 8 Stunden Ironman gefinisht haben, wo die Strecken ansatzweise amtlich vermessen waren, ob das dann 178 waren oder beim Laufen 41,7 waren, sei dahingestellt, aber die auch noch nicht auf der Bahn waren. Und wo du natürlich sagst, ja, musst du eigentlich machen, da bin ich 100% bei dir, kostet roundabout 1500 Euro, das ist für viele von denen auch echt schon eine Investition, also wo sie halt überlegen müssen, fahre ich dafür 2 Wochen ins Trainingslager oder gehe ich dafür auf die Bahn, wo man auch sagt, was bringt mehr, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich würde tatsächlich sagen, wenn du noch nie auf der Bahn warst, bringt vermutlich nach ein paar Jahren intensivem Training der Bahntest dann mehr als 2 Wochen Trainingslager. Aber
es liegt ja auch dran, wo bist du einfach am Ende des Tages. Und wenn du unter 8 Stunden machst, dann bist du ja auch in Bereichen, wo diese Themen immer mehr, immer Relevanz wichtiger haben. Werden und Relevanz genau. haben. Und dann, genau. ich würde einfach mal behaupten, wenn du unter 8 Stunden machst und ein Profiathlet bist und dir auch deine Rennen clever auswählst, dass du dann auch vielleicht mal ein paar kleinere Rennen machst, wie ich will jetzt da keinen nennen, dass das irgendwie kleine Rennen sind, aber es gibt ja Rennen, die sind dann, wenn du clever auswählst, die nicht super stark besetzt sind, ein paar Challenge-Rennen oder irgendwie keine Challenge-Ironman-Rennen, dann bin ich mir auch sicher, wirst du auch dann regional die ersten Erfolge irgendwo haben, mal Rennen gewonnen haben. Da bist du ja in einer Leistungsklasse, wo du durchaus schon auch die ersten Erfolge dann vorweisen kannst. Und wenn du dich dann entsprechend clever aufstellst, wirst du ja dann auch mal irgendwo Preisgeld mitgenommen haben oder sonst was. Und das kannst du dann investieren. Und wenn du sagst, unter 8 Stunden und das schaffst du regelmäßig oder bist in dieser Leistungsklasse und du willst daran weiter und das ist dein Traum und du gehst dahin, dann wirst du das wahrscheinlich auf früh oder lang, wirst du auch einen Bahntest machen oder einen Windkanal gehen. Oder?
Musst du, aber trotzdem, glaube ich, sind sehr, sehr viele da, die es noch nicht gemacht haben.
Ja, okay.
Das ist das,
ja,
was ich
ja,
meine.
Ja, ja, ja.
Ich bin 100% bei dir, aber trotzdem ist es, und das ist halt das, was ich meine, dann. Also es ist halt noch nicht so im Mindsetting drin. Es ist alles bewährt und ist auch mittlerweile erwiesen und du weißt, dass es was bringt. Aber trotzdem ist, glaube ich, in den Köpfen es immer noch so, dass du immer noch denkst, boah, das, nee, das mache ich noch nicht. Ist ja auch aufwendig.
Ey, es kann auch sein, dass bei manchen, die haben einfach den Bikefitting so gut eingestellt, dass da am Ende nichts rauskommt, ne? Dass du,
ja, aber
dass
ich glaube,
du am Ende
aber,
mit der gleichen
Position
nach Hause fährst.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du, warte, ich muss jetzt schlägt der Heuschnupfen nämlich bei mir.
Hey, dann hast du keine Tablette vorher genommen jetzt. Das ist ja.
Ich hab keine mehr, gestern war die letzte.
Au, muss ich Nachschub sagen.
Da sind wir wieder aber bei dem Punkt, wenn du das hast, dass du auf der Bahn bist, du fährst nach Hause und hast den CDA um die 0,20, dann hast du ja zumindest diese Gewissheit. Wenn du die nicht hast, da hatte ich letztes Jahr auch zwei sehr gute Amateurathleten, die auch ein Bikefitting gemacht haben, auch Richtung Aerodynamik. Die haben es jetzt nicht auf der Bahn gemacht, aber die haben es halt bei einem sehr guten Bikefitter gemacht. Und wir konnten gar nicht so viel machen und haben dann auch, glaube ich, 300-400 Euro gezahlt. Aber wenn du halt einfach dann weggehst und weißt, das, was ich hier fahre, kommt halt einfach dem Optimum schon sehr nahe, dann ist es natürlich so, kannst du dann sagen, ja, du hast die 300-400 Euro rausgeschmissen, weil du hast jetzt ja nicht viel verändert. Oder kannst du sagen, du hast durch diese 300-400 Euro eine Gewissheit gewonnen, dass du halt einfach super auf dem Rad sitzt.
Ja.
Also es ist kein rausgeschmissenes Geld meiner Meinung nach, weil du halt nicht auf dem Rad sitzt und die ganze Zeit denkst, oh, treten die anderen jetzt hier mit der gleichen Wattzahl, fahren die 2 km/h schneller oder so.
Da sind wir wieder beim Mindset, ne?
Genau, da sind wir wieder beim Mindset. Und da letztendlich schließt sich auch da wieder der Kreis, wenn du dann wieder siehst, was so Erfahrung anbelangt, wenn du halt zigfach schon mit einer Erkältung oder in irgendwelchen kleinen Verletzungen oder so, was ja jeder Profiathlet irgendwann mal hat, für ein paar Wochen draußen warst und dann halt einfach weißt, ja, die ersten 2-3 Wochen sind ätzend, aber dann bin ich wieder back to normal, dann gehst du da natürlich mit einer ganz, ganz anderen Gelassenheit um, als wenn du das nicht kennst. Und wenn du das nicht kennst, dann bricht die Welt mit für dich zusammen und genauso ist es dann halt auch wieder bei diesen Bahntests, dass du halt einfach weißt, okay, ich sitze gut drauf, das ist amtlich bestätigt. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich vorne 2 Flaschen habe oder 1 Flasche habe. Das passt alles. Und das ist natürlich super spannend, weil das halt einfach darum geht, dann wirklich am Tag X top vorbereitet am Start zu stehen. Und da gehört natürlich das Material dazu. Und wie Björn halt sagt, der hat das schon mit, ich weiß nicht, wie vielen Profiathleten, wie viel Zeit hat der schon alleine auf der Bahn in Büttgen verbracht?
Viel.
So, und das wird dann natürlich irgendwann zum Daily Business. Aber du darfst ja nicht auf den gucken, der das mehrfach macht, sondern du musst ja auf den gucken, der das erste Mal in diesem Oval ist. Und für den ist es dann natürlich schon so, dass da ein komplett neues Kapitel aufgemacht wird. Und egal, ob du dann nach deine Watt findest oder ob du schon richtig gut drauf sitzt, ist es natürlich ein absoluter Mehrgewinn. Und ich finde ja auch immer, das ist das, was du ja auch gesagt hast, es ist halt immer bereichernd. So, das ist halt immer die Frage, wenn du Sachen neu machst und neue Erkenntnisse zu gewinnen, macht immer Spaß, neue Sachen zu lernen, neue Motivation rauszuziehen. Und das ist halt, ich meine, die Profiathleten, die machen es jedes Jahr und die machen es ja auch nicht nur einmal, sondern die machen es halt teilweise 2 oder 3 Mal, weil dann irgendwie vor Hawaii dann doch nochmal der neue Anzug rauskommt und das nochmal getestet wird. Ich meine, wenn man mal schaut, wie oft irgendwelche Top-Athleten auf der Bahn sind, das ist ja, gehört wirklich dazu. So, und was ich eben sagen wollte, viele, die das allererste Mal auf der Bahn sind, die haben dann ja auch wirklich Probleme, da überhaupt eine Runde zu drehen in Aero-Position, weil das sieht immer also einfach aus.
Da brauchen wir die Profis erstmal ein paar Runden, um sich wieder dran zu gewöhnen. Genau. Da kann ich dir von berichten.
Absolut. Also das ist auch nicht so einfach. Also das ist dann immer so, oh hurra, ich mach das. Es gibt auch Profiathleten, die haben sich das gar nicht getraut. Die haben dann wirklich einen Tag gebucht und haben es nicht geschafft, eine Runde in Aero-Position wirklich dann oben zu fahren, sondern die sind nach Hause gefahren und konnten keinen Aero-Test machen.
Echt? Da habe ich noch nicht von gehört. Krass.
Ich ja.
Krass.
Ich war nicht dabei, aber...
Ja, du, aber am Ende ist es ja so, entweder entscheidest du dich, das zu machen oder nicht zu machen. Dass Triathlon jetzt nicht der Sport ist, oder in jedem Sport ist es so, wenn du da die Profis anguckst, nichts haben die bessere Möglichkeiten irgendwann als die, die jetzt erst nachkommen und C-Profis oder was auch immer sind. Ne? Das ist halt einfach so, da musst du dich für entscheiden. Das ist ja nicht so, dass Triathlon jetzt grundsätzlich sagt, wir sind für Chancengleichheit und alle müssen an der Startlinie stehen und das Gleiche trainiert haben und das Gleiche gemacht haben.
Nein.
Das ist halt einfach so und liegt irgendwie an jedem selber. Und klar ist es dann für die Athleten, wenn man darüber spricht, blöd, wenn man nicht die Mittel hat oder nicht die Zeit hat oder nicht die Ressourcen hat oder das Geld hat oder egal woran es liegt, ist es schade. Aber es ist einfach so, das werden wir jetzt nicht ändern. Es ist halt nur einfach spannend zu sehen, einfach immer. Und das ist so ein Ding, ob du jetzt Windkanal oder Bahn oder beides machst, weil du einfach unterschiedliche Dinge testen kannst. Im Windkanal sitzt du halt auf der Rolle und kannst natürlich so eine Position viel, viel schöner halten. Ob du die dann wirklich draußen fahren kannst, ist was anderes. Auf der Bahn ist es schon mal per se viel, viel schwieriger zu fahren, auch in Position zu fahren, wie du gerade beschrieben hast. Das ist dann, das wusste ich noch nicht, habe wieder dazugelernt. Es auch Profis gibt, die noch nicht mal eine Runde in Aero-Position da geschafft haben. Da stellt man sich ja auch immer die Frage, ne? Also optimal ist halt Windkanal erst. Alles optimieren, was irgendwie geht und gucken, was sind die besten Werte und dann diese Positionen validieren, kann ich die auch fahren und damit auf die Bahn gehen. Das machen jetzt die allerwenigsten, aber das wäre dann wahrscheinlich der Goldstandard am Ende des Tages. Aber ja, lass uns da nicht zu viel drüber fachsimpeln. Am Ende kann ich euch sagen, Leute, mit den Regeln, beruhigt euch. Die fancysten Setups waren bei Strati gestern nicht am schnellsten. So, das ist doch die wichtigste Aussage erstmal, oder?
Das ist die wichtigste Aussage.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und was du eben gesagt hast mit den Profiathleten und dem Gap, was sich da auftut, das liegt natürlich auch daran, und das ist ja das, was ich halt auch immer wieder dann auch feststelle, auch was so Trainingswissenschaften anbelangt, geht das nicht, und du hast alle möglichen fancy Trainingsmethodiken. Letztendlich kommt es immer darauf hinaus, dass du viel trainieren musst, fleißig sein musst, konstant sein musst. Das andere sind alles Add-ons. Aber diese Add-ons machen natürlich Spaß. Aber was ich ganz kurz sagen wollte, Nicky Boy, was man halt immer wieder realisiert, ist, dass die Sportart halt einfach noch sehr jung ist. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie seit 30 Jahren dabei bist, wie ich, oder seit 20 Jahren wie du, dann kommt einem das nicht mehr so vor, aber wenn du das dann halt einfach mal im großen Ganzen betrachtest und das mit anderen Sportarten vergleichst, dann ist es natürlich so, dass da einfach noch sehr, sehr, sehr viel passieren kann und natürlich in den letzten Jahren jetzt einfach auch durch den Wissensaustausch über soziale Medien oder weil halt einfach auch die Trainer näher zusammenwachsen, viel Wissen geteilt wird, Sachen zugänglich sind, ist es halt normal, dass man mittlerweile Höhenketten macht, dass man halt Hitzetraining macht, dass man halt auf der Bahn ist, was es halt vor 10 Jahren überhaupt noch nicht gab. Also Hitzetraining beispielsweise. Oder da waren Höhentrainingslager halt wirklich nur den absoluten Top-Leuten vorbehalten. Und die haben es, wenn sie es nicht gut funktioniert, dann haben sie es auch gar nicht gemacht. Jetzt hast du das Gefühl, wenn du nicht eine Höhenkette machst, bist du einfach gar nicht konkurrenzfähig. Das ist einfach dem geschuldet, dass jetzt halt diese Sportart einfach auch noch jung ist, was ja auch total cool ist. Und ich meine, wenn du dir dann anschaust, was im Radsport passiert, das ist ja jetzt auch so, als ob du die ersten Klassiker gesehen hast, jetzt fangen halt schon Wout van Aert und noch irgendwie Aerohelme, Alter, Aerohelme im Straßenrennen, wo du echt denkst, wie sieht das aus, wie Calimero in der Suppenschüssel, wo ich dann auch denke, ja, UCI wird auch immer geschimpft, dass sie alles überregulieren. Aber, boah, ich finde, das sieht schon scheiße aus. Aber, wenn, weißt du so, das...
Immerhin hat er das Lord-Hämmchen-Ding nicht angehabt. Die ist ganz große. Nee,
das wäre ja auch krass. Das ist auch schon wieder dann wahrscheinlich gefährlich, weil wenn er dann zur Seite guckt, dann haut er ja irgendwelche Konkurrenten um, die neben ihm fahren.
Also so. Das Ding 6 Meter
aber,
groß ist.
Aber, hast du gesehen, Christian Hogenhauck hat das Ding auch getestet. Ich sag, dieses Jahr wird der erste Triathlet mit diesem Lord-Hämmchen-Helm auch im Ironman am Start stehen oder auf der Halbdistanz am Start
stehen. Ich
fänd's
geil. So. Ich fänd's gut. Dann haben wir wieder ein Topic, über das wir reden können. Aber ich habe noch einen Hot-Take und der wird dir gefallen. Diese ganzen Sachen, Testen und so weiter und so weiter. Das kannst du alles machen und es bringt was, aber jemand, der einfach sein Training zu 100% im Griff hat und das sauber durchzieht, wird am Ende am Wettkampf trotzdem vor denen sein. Das ist genauso, Wout van Aert hat mit dem Aerohelm auch nicht gewonnen, weil wer anders stärker war, taktisch besser war an dem Tag. Das sind alles Helferlein und wenn wirklich alles maximal ausgereizt ist, dann ist das halt das Nächste, was man ausreizen kann. Aber ganz unten steht immer noch einfach das gute Training, gesund bleiben, sich nicht verrückt machen und auch Höhenkette und sonst was. Auch ein Athlet, der einfach alles sauber durchzieht, der gut plant und der Trainer weiß, was der Athlet braucht und entsprechend alles umsetzen kann, wird am Ende am Race Day besser performen als jemand, der okay trainiert hat, aber 6 Höhenketten gemacht hat und auf der Bahn war. Und das ist immer dieses schöne Thema. Es macht ja auch Spaß, sich damit zu beschäftigen, wenn du ein Nerd bist, auch als Allesklassenathlet oder als angehender Profiathlet, dann mach sowas, aber wenn irgendwo noch Raum ist, einfach im Daily das Training zu verbessern, dann sollte man das machen und damit können wir, glaube ich, dieses Trainings-Aero-Game-Topic hier zumachen, es sei denn, du hast da noch eine Ergänzung jetzt.
Nee, voll, hast du richtig gut gesagt und das muss man halt auch wieder sagen, weil jetzt ja auch mit dem schlimmen Fall von Immo letzte Woche, was wir besprochen haben mit dem Doping-Case, da habe ich dann doch noch irgendwann mal reingeschaut. Und dann liest du so ein bisschen auch die Kommentare und dann heißt es auch immer, ja gut, das ist ja auch kein Wunder, dass, wenn du dir die Leistung anguckst, die heutzutage produziert werden. Und da muss man halt einfach sagen, das weiß ich ja selber auch, wie viel möglich ist, wenn du sauber die Arbeit leistest, wenn du halt die ganzen Schubladen ziehst. Also wenn du die halt einfach dann anguckst, Magnus Ditlev, der macht halt alles. So, und der versucht überall dann diese 100% zu geben, ob das Ernährung ist, ob das Material ist, ob das Training ist, ob das Kopf ist. Und dadurch, dass halt mittlerweile der Werkzeugkoffer viel größer geworden ist und wenn du dann halt alle Werkzeuge richtig einsetzt, dann kommen halt solche Leistungen zustande. Und das heißt nicht, dass man dopt. Also das ist halt einfach, das finde ich, das ist halt etwas, was mich auch immer tierisch aufregt, genauso auch im Amateurbereich. Das ist halt einfach Schwachsinn. Wenn du es halt einfach schaffst als Amateur, was ja auch einfach eine Riesenleistung ist, Woche für Woche zwischen 17 und 20 Stunden zu trainieren, das aber halt auch schon im Winter und im Sommer dann durch die Long Rides dann vielleicht auch mal 22, 23 Stunden auf der Uhr stehen. Du bist bereit, zwei Trainingslager im Jahr zu machen, finanziell zu investieren, vom Job irgendwie Urlaub zu nehmen. In den Wochen trainierst du 30 Stunden und dann setzt du dich noch mit der Thematik Aerodynamik und Co. auseinander, dann sind halt auch 8 Stunden im Amateurbereich drin. So, und dass das dann aber immer gleichgesetzt wird mit, oh nee, das ist ja auch alles A, kein Amateursport und B, hauen die sich alle zu, das ist halt absoluter...
Alle, das ist wichtig,
ja,
das zu betonen.
Das ist ja immer so dieses Pauschalding, wo du echt so denkst, ey, was ist das für ein Schwachsinn, zu sagen, solche Leistungen sind nicht machbar. Also das ist halt einfach, wer setzt denn die Grenze?
Ist ja so, genau bei Immo, ne, muss man auch sagen. Das ist halt ein Verdachtsfall. Es gibt eine positive Probe und jetzt muss man abwarten, was wird da jetzt beschlossen. Das ist ja auch ein Case, der immer noch ongoing ist. So, wir haben unsere Gedankenspiele dazu letzte Woche mitgeteilt und auch verschiedene Sachen diskutiert eben mit. Es gab auch schon Strafen, weil bei jemandem nur was gefunden wurde, so. Und bei ihrem Haushalt war ja was, dann müsste es ja da eigentlich auch was geben. Was da jetzt aber entsprechend rauskommt, muss man dann einfach mal abwarten. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass Immo da dann, dass es alles nachvollziehbar ist, dass es genauso war und freigesprochen wird dann noch. Das bleibt jetzt einfach abzuwarten
ist,
am Ende
ist
des
super,
Tages.
Und super spannendes Topic, weil es natürlich, und das ist glaube ich auch das, worauf es hinauskommt, also wie wird das Ganze ausgelegt, weil sie hat ja das, also sie, und das bestreitet sie auch nicht. Sie bestreitet ja auch nicht, dass sie es im System hatte. Und zu sagen, ist das jetzt leistungssteigernd oder ist es nicht leistungssteigernd, das ist ja eigentlich erstmal irrelevant. Finde ich persönlich. Also, weil du
ja, das ist dann jetzt das Ding, wie du das auslegst. Wenn man jetzt nachweist, medizinisch diese Werte sind nicht leistungssteigernd, ist das ja eine Sache, dann müsste man aber auch fairerweise gucken, okay, wie lang ist denn die Halbwertszeit, wie schnell baut sich das Ganze ab?
Da hängt das.
Kann sein, dass du jetzt, wenn du es 3 Tage vorher genommen habt und die dreifache Dosis hatte, dass es dann jetzt runtergeschrumpft ist auf die kleine Dosis. Das ist ja jetzt das,
ewig
was gefunden,
lange Rattenschwanz. Komplett,
genau, was gefunden
komplett
wurde. Und ja, das ist dann natürlich so ein Gesamtdoping-Thema, über das wir dann jetzt, wo wir jetzt dann schon wieder reingleiten. Werden Grenzwerte gesetzt? Gibt es irgendwie Sachen, die sich schneller abbauen, wo man sagen kann, nee, da ist halt, wenn es gefunden wird, müssen wir sagen, ist es ein Doping-Case, weil das baut sich so schnell wieder ab, dass ja sonst immer jeder negativ wäre und wir quasi Doping dann Tür und Angel öffnen. Oder gibt es Sachen, wo man dann sagen kann, okay, wenn du das wirklich genommen hast, also ich meine, Immo hat ja dann noch eine Haarprobe abgegeben, da wird es nicht gefunden, bei ihrem Freund wurde es darin gefunden. Ab wann wird es in den Haaren gefunden? Oder ab wann ist es in den Haaren nachweisbar? Wie viel musst du dann nehmen? Über welchen Zeitraum? So, ich glaube auch da sind wir auch, ne, beim Thema wieder, der Sport ist in Anführungsstrichen noch jung und auch Anti-Doping-Forschung und Anti-Doping-Kampf ist keine Sache, die es schon 100 Jahre gibt. Auch da, und da kämpfen ja auch viele, da muss aber immer Budget da sein, da muss Forschung betrieben werden. Auch da gibt es jedes Jahr neue Regeln, neue Mittel, da kommt was Neues auf den Markt, was du heute noch gar nicht kennst, was vielleicht schon 10 Leute nehmen können, was noch gar nicht nachweisbar ist, weil es noch keine Tests dafür gibt. Das ist ja auch so ein ongoing Kampf, der auch immer verbessert wird. Gut ist ja, dass es immer, ne, also wenn alle dopen würden, würde ja auch noch mehr gefunden werden, weil auch im Piktogramm, also eine Prise im olympischen Swimmingpool im Körper wird nachgewiesen und was dann in den Haaren nicht mehr nachweisbar ist, das heißt, diese Aussage von dann Leuten, ja alle, die ballern sich alle zu, ist ja schon mal zu 100% falsch, weil im Profisport werden die so viel getestet, da müsste ja auch jeder von denen immer einen positiven Test haben. Also so clever können jetzt auch nicht alle Athleten sein, so viel wie getestet wird auch. Und ja, auch da müssen wahrscheinlich irgendwann Regeln werden immer wieder verschoben, anders ausgelegt, sonst was. Aber wir haben halt jetzt eine Regel, die ist festgeschrieben, dagegen wird verstoßen und dann gibt es halt eine Strafe. So, oder gibt es keine Strafe. Das entscheiden jetzt in dem Fall nicht wir zwei. Wir können darüber nur mutmaßen über Informationen, die wir haben und es für uns einordnen und sagen, wir fänden das und das gut oder das und das schlecht und uns selber da irgendwie eine Stellung beziehen. Aber am Ende ist es ja nicht, dass es du oder ich entscheidest oder auch die Community. Da gibt es dann ja auch, wenn du die Kommentare durchliest oder auch was wir an Kommentaren dann bekommen haben, ist ja auch den unterschiedlichsten von man muss es abwarten bis zu, ja, es muss auf jeden Fall eine Sperre geben, bis hin zu, ja, kann, muss aber nicht. Also da sieht man ja schon, das ist so, da ist alles irgendwie dabei.
Ich glaube, das Spannende an diesem Fall ist jetzt auch tatsächlich, und deswegen ist er, also zumindest bei mir ist es so, ich kann nur meine Meinung mitgeben, dass es so ein Fall ist, der so wenig greifbar ist wie das Ding von Sinner, der Tennisspieler. Und das dadurch wird, und das muss man ja wirklich sagen, weil da hast du halt einfach so viele Fälle, wo die Athleten eine wirklich lange Sperre bekommen haben, die halt irgendwie auf Position 95 der Weltrangliste sind. Und dann hast du halt den Weltranglisten-Ersten, der dann halt eine 4-Wochen-Sperre kriegt, die zwischen den beiden Grand-Slam-Turnieren liegt, wo du echt denkst, alter Schwede, das stinkt doch so dermaßen, das kann ja gar nicht wahr sein. Und ich glaube, das ist eben genau dieses, wie gehe ich jetzt mit dem Fall um, weil das
Produkt, ja, oder auch, wie beschäftige ich mich damit? Also ich habe das zum Beispiel das erste Mal gehört, als du da letzte Woche drüber gesprochen hast, ja, oder jetzt, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es da ein Doping-Case gab und weiß auch gar nicht, wie da jetzt die Abläufe oder die sonst was waren. Aber ja, das ist auch dann, wie geht dann auch der entsprechende Verband dann damit
das,
um?
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte.
Am Ende, wenn er freigesprochen wurde, können wir nur sagen, so, ja, okay, wird freigesprochen, wird es Gründe für geben. Und dann kann man halt sagen, wenn man von außen selber drauf drückt, ja, okay, irgendwie ist das komisch, wo man selber in dem Sport, wo man selber ist, wie du sagst, du seit 30 Jahren, wo man ja auch Fälle kennt, die mit Sicherheit schon in Vergessenheit geraten sind von damaligen Athleten, wo es auch Deals gab zwischen Veranstaltern, Agenturen, Verbänden und sonst was. Man sagt so, naja, wenn man das jetzt nach den Regeln sieht, hätte es da auch längere Strafen geben müssen. So, und die gab es nicht, weil
ja, aber da bin ich, ne? Aber da bin ich total bei dem Punkt bei Sebi, weil das waren zum Teil ja Athleten, die wirklich auch während meiner Karriere getestet wurden oder dann halt prozessiert haben und dann doch durchgekommen sind. Da fühlst du dich als Athlet schon richtig beschissen. Das ist dann wirklich auch so dieser Punkt, wo du dann wirklich mal drüber nachdenken musst und sagst, warte mal ganz kurz, der Fall bei dem, der hat mit Ferrari zusammengearbeitet und aber wurde dann doch nicht und sowas alles. Und das ist dann wirklich so der Punkt, wo du echt sagen musst, ey, sag mal, kämpfen wir hier mit den gleichen Waffen oder nicht? Wenn du das Ganze von außen betrachtest, dann hast du halt so eine gewisse Distanz. Und das ist ja auch das, was Sebi meinte, was ich auch cool fand, wo er auch gesagt hat, naja, wenn das jetzt ein Athlet wäre, mit dem ich mich alle 14 Tage battle, dann ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn ich von außen auf die Sache betrachte und denke, scheiße, da ist jetzt wieder ein Doping-Case. Und das war bei mir auch so. Also die Fälle, die du genannt hast, das waren Athleten, die halt oft vor mir waren und wo du dann denkst, ey, sag mal, und das sind ja auch nicht nur ein oder zwei, sondern das sind dann halt relativ viele, wo du dann denkst, naja, dann bin ich auf einmal im Hawaii doch im Bereich der Top 10, das, was immer so mein großes Ziel war, wenn du dann halt siehst, dass der und der und der und der dann irgendwann im Laufe der Zeit hops genommen wird. So, und dass sie das dann nicht nur einmal machen, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und das ist dann wirklich halt auch so ein Punkt, der dann auch, glaube ich, eine andere Relevanz bekommt, wenn du selber damit auch schon zu tun gehabt hast. Also wenn du selber schon hinter Athleten warst, die halt dann positiv getestet wurden, die dann dir vielleicht irgendwie einen Slot weggenommen haben oder Preisgeld weggenommen haben oder sonst irgendetwas, wo du dann wirklich denkst, ey, das ist schon ein Kackgefühl, dass solche Leute vor dir waren und dir dein Leben lang irgendwie Plätze weggenommen haben.
Das ist wahrscheinlich auch genauso, wie Fan bist du, ne?
Dann wird's ja eine persönliche Geschichte.
Wie Fan bist du von einem Athlet, der dann erwischt wird oder nicht erwischt wird, oder wie sehr bist du gegen einen Athleten so, ne, den mag ich eh nicht, so, ja, der soll lange gesperrt werden.
Ja, klar. So, voll,
oder bist natürlich du jemand, der total Verfechter von einem fairen Sport ist und sagst, egal wer irgendwie eine Mikrodosis, mir scheißegal wie klein, wenn da was gefunden wird, gehört er bestraft oder zu, ja, Moment mal, wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Deswegen sind die Diskussionen ja, wie sie sind, weil da auch die Auffassung der Leute eine komplett unterschiedliche einfach ist, ne? Und eine Herangehensweise. Und dann gibt's Leute, die betrachten das sehr sachlich und sehen, naja, Moment mal, wir müssen uns mal die Lage angucken, was ist es denn jetzt? Kann das wirklich so, wie sie beschrieben hat, passiert sein? Und wenn das nachweisbar ist, ja, dann ist ja die Sache, okay, wie wird das jetzt ausgelöst? Sie hat es selber nicht genommen, sondern das ist über einen Dritten in den Körper gekommen, aber dann bist du auch wieder bei der Diskussion, ist das jetzt das Loophole-Hole für Athleten, zu sagen, okay, dann gucke ich mal, welche Dopingmittel lassen sich über sexuellen Kontakt übertragen und dann hole ich mir einen Partner und der ballert sich zu und dann kann ich ja so mikrodosieren, also das ist jetzt auch wieder, ne?
Voll,
ich will jetzt niemandem unterstellen, dass man das so macht oder gemacht hat, aber das ist dann ja auch das Ding, ist das dann wieder ein Freifahrtschein für jemanden, der so betrügen will oder das System aushebeln will? Und da bin ich zum Beispiel so, das habe ich glaube ich auch letzte Woche dann schon klar gesagt, wo ich sage, das darf nicht sein. So, und am Ende darf es dann vor allen Dingen nicht sein, dass irgendwo manche Athleten gesperrt werden, nur weil der Besitz irgendwo gefunden wird von einem Mittelchen und da gibt es eine Sperre und andere Athleten haben es im Körper und es gibt keine Sperre. So, das geht halt in meinen Kopf dann nicht rein. Und vor allen Dingen irgendwie was, wo ein Case kreiert wird, wo dann wieder was, ein Loophole geöffnet wird, sage ich jetzt mal, oder irgendeine Hintertür, das Wort hat mir gefehlt, wo eine Hintertür geöffnet wird, die dann freigemacht wird für sowas. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass man dann jetzt sagt, jeder muss jetzt 2 Jahre bestraft werden und geächtet werden und sonst was. Aber da gibt es ja auch dieses schöne Wort, dass es dann eine Schutzsperre gibt von 6 Monaten oder was weiß ich. Aber das ist dann halt wenigstens irgendwo muss es eine Penalty geben und dann auch nicht zu sagen, ja, jetzt für diese kleine Menge, sondern das wird dann im Case betrachtet, wie gut ist denn, kannst du das nachweisen, dass es vielleicht wirklich so passiert ist, und dann muss es entsprechend, wenn das jetzt zum Beispiel, von mir aus wird Imo jetzt freigesprochen, wäre völlig okay, wenn das so ist, dann wird sie freigesprochen, dann wird es da Gründe für geben, dann müsste es aber meiner Meinung nach sofort eine neue Regelung geben, die so ein Case regelt, wie das funktioniert.
Ja, ja, klar, also das ist ja das, und wenn du halt sagst Schutzsperre, dann ist es halt auch wieder die Frage, wann wird die Schutzsperre genommen, da sind wir dann glaube ich wieder bei Sinner, der dann halt 4 Wochen gesperrt wird und das zwischen den Grand Slam Turnieren stattfindet, da sagst du dann auch, okay, findet das dann im Triathlon von Oktober bis April statt oder ist die Schutzsperre 6 Monate von April bis Oktober, dass du halt die wichtigsten Rennen nicht machen kannst. Letztendlich muss man sagen, und das hat, glaube ich, Sebi wirklich sehr gut zusammengefasst, und ich glaube tatsächlich, dass das auch bei allen der Fall ist, Immo wird nicht mehr an der Strecke stehen und so gefeiert werden wie vorher. Weil jedes Mal, egal was, ob sie da jetzt schuldig ist oder unschuldig ist, ob sie davon profitiert hat oder nicht profitiert hat, ob es wirklich ein dummer Zufall war im doppelten Sinne, weil es ist dumm, meiner Meinung nach, und das sage ich auch wirklich so hart, mit einem Partner zusammen zu sein und nicht zu wissen, dass der verbotene Mittel nimmt. Also das darf einfach nicht passieren. Das geht einfach nicht. Das haben wir letzte Woche auch geklärt. Aber Fakt ist halt einfach, das ist nicht mehr, also du jubelst dem Athleten ja nicht mehr so unbedarft zu wie vorher. Weil du halt einfach immer dieser Generalverdacht, naja, Mist, das ist irgendwie, stinkt das Ganze.
Ja, wenn dann das wirklich so wahr wäre und sie es halt einfach nicht wusste und auch mit ihm drüber gesprochen hat und er es trotzdem gemacht hat, dann ist es halt auch so, wo es einem auch wieder richtig leid tut für dann einen Athleten. Ne? Also ja, es gibt immer 2 Seiten der Medaille.
Ja, also ja.
Ja, aber was ist, wenn du bist einfach angenommen, ich kreiere jetzt den Case. So, du sprichst drüber, sagst, nein, ja, würde ich nie machen und dein Partner macht es trotzdem.
Aber Nicky Boy, du bist doch, ich meine, du bist auch schon mit Jana um die Welt geflogen und du bist doch dann irgendwann im Bad. Und du siehst doch, was der dabei hat. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass du deinen ganzen Hausstand mitnimmst, wenn du von der Schweiz nach Neuseeland fliegst. Und wenn ja, dann dein Paar, also das ist doch das, was ich meine. Dann liegt das, irgendwo muss es ja liegen. So, und das sind doch tatsächlich so Sachen. Und das ist ja auch nichts, was du einmal nimmst, sondern das ist ja etwas, was du dauerhaft nimmst. So, und also das ist wirklich so an den Haaren herbeigezogen, wo du wirklich denkst, Alter, das lasse ich nicht gelten. Das glaube ich einfach nicht. Also und auch nicht, wenn das ist ja auch der Punkt, es ist kein One-Night-Stand und du bist auch nicht seit 2 Wochen zusammen, sondern du führst echt schon lange eine Beziehung, du fliegst um die Welt und da fällt dir doch irgendwann auf, dass das ein Mittelchen ist, was nicht unbedingt positiv ist, in deiner Nähe zu sein. Also, weißt du, ich meine? Glaube ich einfach nicht. Aber das ist auch wieder meine Meinung, da kann jeder eine andere Meinung haben, aber mir persönlich wird es schwerfallen, Immo so zuzujubeln, wie ich es vorher gemacht habe, weil ich echt riesen Immo-Fan war und ich auch ganz oft gedacht habe, boah, irgendwie, auch so trainingstechnisch hatte ich gedacht, da könnte man sicherlich noch was rausholen. Das wäre auch so eine Athletin, wo man mal richtig, richtig Lust hätte, die zu trainieren, versuchen irgendwie weiterzubringen. Wobei sie ja da auch einen super Trainer an ihrer Seite hat, also brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die hat ja auch eine sehr erfolgreiche Saison gehabt. Aber das ist dann halt auch wieder so dieser Punkt, was Sevi auch meinte, wo du dann halt denkst, wo sind denn die Erfolge hergekommen jetzt, nachdem das vorher so... Also das ist jetzt...
Lass uns da nicht weiter drüber philosophieren. Ich meine, wir haben ja letzte Woche lang genug drüber geredet, jetzt auch schon wieder lang genug drüber geredet. Wir warten einfach mal ab, wie das Ergebnis am Ende. Das ist aber, ja, wie man sieht, wir versuchen das ja immer von verschiedenen Seiten einfach hier zu besprechen. Unsere Meinung ist immer irgendwo mit drin und wir sind natürlich absolute Gegner von Doping. Und das schwingt natürlich auch bei allen Aussagen immer mit. Aber das ist dann, es ist einfach eine Sache, die du nicht... einfach so, ja, ist so und ciao. Also das ja, ist
was
so
ich halt nochmal, dann können wir das Fass wirklich zumachen, weil das ist ja halt einfach noch nicht geklärt. Was halt einfach für mich sehr wichtig ist, nicht zu unterschätzen, ist halt die Strahlkraft, die das Urteil hat auf die anderen Athleten, die halt jetzt mit drin sind. Also das ist ja zum Beispiel sowas, wo Fred auch immer sehr progressiv oder sehr offensiv mit umgeht, dass er halt ganz klar sagt, ey, das kann nicht sein, und wo er dann ja teilweise auch irgendwelche Verfeindungen bekommt, wo dann die Leute sagen, du haust immer gleich drauf, was ich aber halt einfach auch echt total gut finde, weil er zeigt halt einfach klare Kante und ihm geht es ja auch darum, dass er halt sagt, nee, es geht nicht nur darum, was passiert ist, sondern wie wirkt das Urteil auch auf die, die jetzt halt einfach mit drinstecken. So, und ich finde, das Letzte, das haben wir ja schon oft drüber gesagt, dass wir beide irgendwie Fans sind, auch unterschiedliche Meinungen zu haben, und es gibt nicht dieses richtig oder falsch, und das Schlimmste finde ich, nicht zu sagen, weil man Angst hat, das Falsche zu sagen.
Ja.
Also wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich die, und wenn ich offensiv gegen Doping bin, dann haue ich das Ding raus. So, und das ist sowas, was ich halt konkret bei Fred oder auch sein Papa, der ja auch da immer sehr offensiv mit reingeht, was ich auch total gut finde. Ich meine, der ist Mediziner, der weiß halt auch noch ein bisschen mehr, was im Körper abgeht mit sowas. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man auf irgendwelche Leute raufhaut, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass man halt sagt, ey, nee, ich will faire Regeln, ich will eine faire Regelauslegung und habe keinen Bock, dass dann irgendwelche Schlupflöcher entstehen, weil dann meine Freundin auch in Zukunft irgendwie Wachstumshormone nimmt, dann werden die gefunden und ich profitiere davon auch, weil ich dann halt die ganze Zeit die Mikrodosis nehme. Also darum geht es ja letztendlich, diese Außenwirkung nach außen und auch am Urteil, was passieren kann. Und das steht halt noch aus, und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Also das ist ja so ganz häufig, dass man denkt, boah, ich hätte jetzt keinen Bock, dieses Urteil zu fällen, weil es halt einfach eine Strahlkraft hat auf, was du gesagt hast, auf dem, was danach passiert, und muss dann irgendwie die Regel umgeschrieben werden. Gibt es, wenn die Dosen dann irgendwie noch niedriger angesetzt, gibt es irgendwelche Haltbarkeiten im Körper, die dann erforscht werden müssen und so. Das ist halt das Doofe. Unterm Strich, und das haben wir letzte Woche auch gesagt, ist es extrem gut, dass der Dopingkampf, also die Tests funktionieren. Es wurde wieder ein Athlet hops genommen, eine Athletin hops genommen mit einem großen Namen. Da wurde nichts verschwiegen, sondern das ist auf den Tisch gekommen, und das ist ja erstmal positiv.
So, Deckel drauf auf das Thema, Nils. Jetzt ist noch viel wichtiger. Ich will gleich Fahrrad fahren. Ich muss mal gucken. Wir haben das jetzt eben drüber gesprochen, aber wir sind jetzt im Grenzbereich, Nils, habe ich gerade gesehen. Es werden heute 17 Grad.
Wie viel Grad?
17. Muss ich da Beinlänge anziehen oder kann ich kurze Hose fahren?
Naja, also A, musst du Beinlänge anziehen, weil du deine Beine noch nicht rasiert hast. Das haben wir ja Regel 33, das war ja schon in den ersten 5 Minuten geklärt des Podcasts. Und jetzt Zeit zu verschwenden, um die Beine zu rasieren, macht auch keinen Sinn. Weil das ist ja auch so, wenn man halt erstmal wachsen lässt ein paar Monate, dann muss erstmal der Langhaarschneider ran.
Ja, und sowas
das,
von.
Das ist nicht schnell gemacht, deswegen das dauert das dann auch ein bisschen.
Also wenn ich da mit einem Nassrasierer rangehe, dann brauche ich bis morgen.
Die Frage ist, fährst du mit Strati? Und Strati der davon, oder fährst du alleine? Wenn du alleine fährst, dann würde ich safe mit Binding fahren. Dann würde ich mich auch eher wärmer anziehen, weil dann fährst du auch wirklich vernünftig.
Nee, ich fahre schon Zone 2.
Ich denke, aber steht das auf dem Plan? Das wundert mich eh, dass du, was steht denn auf dem Plan? Wir haben extra noch einen Plan gebaut, dein Notfallplan.
Ja, aber heute
stottern.
Heute steht ein Long Run an, jetzt, aber darauf habe ich ja keinen Bock. Ich fahre doch nicht, also heute ist der Tag, es ist keine Wolke.
Das war das Erste, was ich gedacht habe.
17 Grad. Und also das ist so, muss ich sagen, das ist mir dann auch egal, weil ich fahre Mallorca 312 und ich habe kein Ziel, wie ich will in Rot unter 9 Stunden machen und so gutes Rennen wie möglich und so. Ich habe nicht so ein fixes Ziel, und da werde ich jetzt nicht bei dem ersten oder zweiten richtig geilen Tag des Jahres,
Nein, das lasse ich auch gelten. Das lasse ich gelten. Zumal du ja auch sagst, wie gesagt, es ist in Mallorca 312, ist ja auch ein Radrennen, Schrägstrich Radtouristikfahrt oder was auch immer, aber da hilfst du ja. Auch wenn es jetzt ein Marathon wäre beispielsweise.
Ja, dann würde ich laufen gehen.
Nein, also das lasse ich auch gelten, aber diese Spitze, dass du dich nicht an den Plan hältst, die muss ich natürlich nochmal raushauen und dass das wieder frei ausgelegt wird. Aber ich würde tatsächlich...
Ist, den muss man variabel gestalten.
Ja. Oh, Stanky, das darfst du mir doch nicht sagen. Ich schreibe die doch. Und dann, der Plan ist Gesetz. Nein, aber da bin ich ja selber. Also da muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist ja auch genau dieser Klassiker irgendwie. In der Regel sind die Wochenenden ja so geplant, dass du einen Long Run hast und einen Long Ride hast, wo in der Regel auch nicht unbedingt Intensität drin ist. Nachher in den letzten Wochen schon. Da hast du dann Race-Pace-Intervalle. Da ist die Reihenfolge dann auch schon auch sinnvoll gewählt, dass meistens Samstag der Long Ride ist, Sonntag dann der Long Run ist, damit man ein bisschen müden Bein läuft. Aber jetzt, wenn zum Beispiel auch am Long Ride Day, also dem Tag der langen Radausfahrt, es regnet und am nächsten Tag, wo dann irgendwie der Lauf ist, die Sonne scheint, dann kann man das natürlich auch skippen. Also das macht ja keinen Sinn.
Switchen meinst du, nicht skippen?
Ja, skippen darf man gar nicht. Was skippt wird, das switchen, umdrehen. Genau.
Tauschen.
Umdrehen. Tauschen. Tauschen ist das deutsche Wort. Dann darf man die Tage auch tauschen. Damit man halt einfach dann in der Sonne Rad fährt und im Regen laufen ist nicht so schlimm.
Das habe ich nämlich gemacht. Ich mache jetzt den Long Run am Samstag, habe ich mir überlegt, und mache halt heute einen Long Ride.
Aber jetzt ist die große Frage, was ist, wenn am Samstag das Wetter genauso ist und 19 Grad sind?
Ja, es werden
und dann schreibt Strati dir.
Samstag, Sonntag wird auch super Wetter. Vielleicht mache ich auch Sonntag den Long Run, ich muss mal gucken. Aber an einem Tag werde ich auch einen Long Ride machen, wie es ja auch draufsteht auf dem Plan. Aber einen Tag würde ich dann Family Day machen und dann ist der Long Run natürlich super geil, weil den machst du morgens weg, 1:30, ja, dann mega, holst absolut. Du Brötchen, Frühstücks, voll. Haust dir vorher top mit einem Espresso, Banane und einen Riegel rein, dann gehst du laufen, nimmst noch ein Gel mit, dann holst du Brötchen, Frühstück und dann machst du Family Day und hast das Training schon erledigt. Dafür ist der Long Run ja super geil, weil er einfach so schön zeiteffektiv ist, großen Reiz gesetzt und dann passt das auch besser rein, weißt du, weil das muss ich sagen, wir haben es jetzt ja umgestellt, diesen Long Run unter der Woche, das ist für mich gar nicht so geil, weil dieses Family, also wenn ich dann zweimal am Wochenende Rad fahre, das ist besser, einmal diesen Long Run zu haben,
voll,
weil du dieses zeiteffektiver hast und dann noch auch am Wochenende so einen schöneren Family Day noch planen kannst einfach.
Da liegt dann aber wieder der Teufel im Detail, das ist wieder dieser Spruch, den ich heute nicht finde, aber ihr wisst, was ich meine, also weil das Problem ist, wie lang ist der Long Run? Und wenn der jenseits der 90 Minuten ist, also wenn das eher so Richtung 1:40, 1:50, 2 Stunden und dein Kind so alt ist, dass es nachmittags mit dir dann noch irgendwie spielen will, also Fußball spielen will oder sonst irgendetwas, dann beißt sich die Katze nämlich auch in den Schwanz, weil dann ist es so, dass du sagst, scheiße, so einfach ist es dann doch nicht mehr, aber das ist, glaube ich, auch eine Frage des Alters.
Hey Nils, darüber reden wir dann in 5 Jahren. Da reden wir.
Weil das ist nämlich wirklich, wenn du vom Long Run nach Hause kommst, frühstückst und dann komm, wir gehen jetzt Fußball spielen und du denkst so, oh,
hey, du kannst doch, soll ich dir sagen, wie ich das lösen würde?
Du würdest dich ins Tor stellen.
Ja, ich würde sagen, Kaspi, Papa ist jetzt Torwart an deiner Stelle.
Aber der schießt mittlerweile so hart, dass es auch kein Spaß ist. Egal, also Nicky Boy, eins ist ganz klar, more clothing, more fitness.
Ja, also müsste ich nackt
Fred
fahren.
Chabit das sagen. Zieh dir die Beinlinge an. Du kannst mich auch verfluchen, wenn du irgendwo dann bei 20 Grad den Berg hochfährst. Weste kannst du dann aufmachen. Auf den Abfahrten wird sie zugemacht. Oder die Weste nimmst du nur mit. Und dann haut das hin. Die Rettungsweste. Rettungsweste hinten rein. Und dann läuft der Laden. Ist auch geil. Dann, wenn du runter guckst, schönen Oberlenker. Und dann guckst du runter und dann siehst du da diese hairy legs. Oh, blass sind sie auch noch. Das ist eine
aber
ganz,
aber dann
werden
sie, dann kriegen die wenigstens ein bisschen Farbe heute.
Also, und Knielinge macht für mich, ehrlich gesagt, das ist ein Produkt, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Entweder fahre ich Beinlinge oder ich fahre kurze Hose. Und dann auch immer dieses Argument, oh, die Knie, das ist halt Schwachsinn. Entweder ist es so warm, dass ich kurze Hose fahre, oder es ist so kalt, dass ich Beinlinge fahre. Also Knielänge machen überhaupt keinen Sinn. 3/4 Hosen, das ist wirklich, das ist Schwachsinn.
Irgendwer hat mir auch geschrieben, Staggy, Alter, fängst du jetzt auch an, im Sommer 3/4 Hose zu tragen, oder was?
Ja, genau.
Da habe ich zurückgeschrieben, gute Idee.
Das ist genau das Gleiche. Eieiei. Also deswegen.
Ich glaube, ich guck mal, ich werde mal nochmal die Tage in die Stadt fahren und werde mich nochmal umschauen, ob ich ein paar gute Dreiviertelhosen für den Sommer mir irgendwie
kaufen
kann.
Dann aber so eine mit Tasche an der Seite.
Ja, ich hatte noch, sorry, weil wir gerade bei guten Tipps sind, ich hatte noch einen guten Tipp, als, ich weiß gar nicht, als Kommentar oder als DM kam, noch ein Tipp bei Knieling, damit man das erträglich macht, lange Socken fahren und die bis zu den Knieling hochziehen.
Ja, mega, genau. Das ist ja auch die zweite Regel, das hat ja auch Pogi ganz klar geklärt, Fred hat es festgehalten, Beinlinge immer über die Socken, nicht Socken über Beinlinge, das, was der Weltmeister macht, ist korrekt, Beinlinge über die Socken. Das ist, wenn der Weltmeister das macht, dann ist es einfach so. Das sind so die Regeln, an die muss man sich halten. Und wenn der Weltmeister mit Knieling fährt, dann darfst du auch mit Knieling fahren. Dann musst du aber auch in Monaco 4 Stunden mit 320 Watt durch die Gegend fahren.
Ach, dann gibt es eine extra Bedingung.
Da gibt es eine extra Bedingung.
Nee, dann mache ich auch Socken über die Beinlinge, weil ich fahre ja auch nicht mit 320 Watt, 340 Watt Zone 2.
Nein, du musst es dann ja, weil das ist ja die Genehmigung, dass du es kannst. Also er darf natürlich alles, der Weltmeister darf alles. Mario Cipollini fährt auch in Südafrika oben ohne durch die Gegend. Das ist das Worst-Case-Szenario, aber es ist halt Mario Cipollini. Das ist so, Mario Cipollini darf keiner ans Bein pinkeln. Dem kommen auch die Wachstumshormone aus den Ohren raus. Der hat ja wirklich, und damit können wir das Kapitel zumachen, und das Wort nicht nur einmal an mich rangetragen, sondern mehrfach an mich rangetragen. Der hat so viel Wachstumshormone genommen, dass der von seinem Schuhsponsor Sidi alle 2 Jahre, weil was wächst, sind die Ohren, die Hände, der Unterkiefer und die Füße. Und der hat wirklich angeblich, das ist auch so eine geile Aussage.
Der hat wirklich angeblich
ganz vielleicht alle 2 Jahre eine Schuhnummer größer geliefert bekommen. Aber wenn ihr ihn nicht kennt, Mario Cipollini, unfassbar.
Er hatte 37 und jetzt 57.
Er begann seine Karriere mit Schuhgröße 42 und beendete sie mit 48. Aber der fährt wirklich, der sieht auch immer noch wie gemeißelt aus, der Kerl. Der muss auch wahrscheinlich Mitte 50 sein. Und der fährt immer schön in Südafrika oben ohne durch die Gegend.
Nils.
Ist Mario Cipollini.
Wachstumshormone, das ist die Lösung.
Das ist
für dein Problem.
Ja, ganz genau.
Nein, da bleiben wir lieber. Dann bleiben wir lieber, wie wir sind.
Ich freue mich schon, nachher Instagram aufzumachen und deine Story zu sehen. Ich wette, du fährst mit Knieling, einfach nur, um mich zu ärgern.
Oder kurz mit Harry Legs. Ich gehe jetzt mal raus antesten. Das Ding ist, es liegt auch ein bisschen daran, wann ich loskomme. Ab 12 ist es wirklich so 16, 17 Grad oder ab 13 Uhr. Jetzt ist es halt noch so 7, 8 oder 9 Grad. Ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal gucken. Dann ist es halt natürlich schon so, warte, ich guck mal hier live, 12 Grad ist gerade. Ja, und 12 Grad ist dann für Kurzhose schon
Beinlinge,
zu.
Beinlinge.
Ich weiß, wie ich es mache. Weißt du, wie ich es mache?
Du ziehst Beinlinge an und Kompressionssocken drüber.
Nein, ich ziehe Beinlinge an und dann, wenn es irgendwie ich berghoch fahre und richtig warm wird, dann ziehe ich die aus, machen wir die hinten rein in die Trikottasche und mache dann die Story für dich.
Das ist geil. Aber ganz wichtig ist, du ziehst die natürlich so aus wie T1, T2. Also nicht anhalten, sondern während der Fahrt. Raus aus dem Schuh, dann die Beinlinge aus und dann gehst du wie nach dem T1 rein in die Radschuhe, hinten rein. Dafür sind ja auch die Trikottaschen da.
Ja.
Damit halt die Armlinge und Beinlinge und die Rettungsweste hinten rein können.
So sieht's aus.
Problem gelöst, sauber.
Problem gelöst, so mache ich's. Und euch allen schönen Long Ride, Long Run am Wochenende, weil es wird geiles Wetter. Ich habe gar nicht geguckt, aber ich glaube in ganz Deutschland. Also
bei uns auch.
Ja, siehst du.
Krass. Wirklich
krass. Raus mit euch, genießt die Frühlingsgefühle und da wird mich Nils jetzt wieder für ärgern, aber. Ey, auch wenn es im Trainingsplan steht, Leute, ne? Wenn da eine halbe Stunde oder eine Stunde länger Radfahren am Wochenende draufsteht, ist das nicht schlimm. Macht's einfach. Genießt das Wetter und nutzt
das langes
aus.
Training, langes aerobes Training darf immer verlängert werden. Wenn man gut fuelt, da stehen 3 Stunden drauf, man hat eine gute Gruppe, man isst anständig, darf man auch 4 Stunden fahren. Das ist
Legitimation! Habt ihr das gehört, Leute? Woo-woo-woo.
More is better, always. More is more. Alles klar, Nicky Boy, viel Spaß.
Haben wir auch den Folgentitel More is More ganz am Ende und dementsprechend schönes Trainingswochenende, ich hab's jetzt schon gesagt und bis nächste Woche. Tschüss.
Viel Spaß beim Training am Frühlingsanfang.